Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100,
Moment,
von Norden bis Süden.
Was ist das denn hier?
Naja, ich dachte, ich mach das auch mal.
Das ist mein Text. Mein Text gebe ich hier nicht ab. So, vorsparen.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 35. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als der unverbrauchte, unveröffentlichte und unbelehrbare Andi.
Ja, schönen guten Tag auch von mir zu dieser tollen Folge von Gebrabbel Rot-Weiß. Du hast es schon vorweggenommen, es ist die Nummer 35.
Das nehme ich in letzter Zeit immer vorweg.
Das ist richtig und die 35 ist eine halbe 70 fast. Also wir können demnächst, sagen wir, 70 ist ja fast schon was man feiern kann. Also 35 ist auch schon mal ganz gut.
Ich glaube, wir wünschten uns alle, dass wir noch 35 wären. Naja, oh ja. Okay, doch ja. Vielleicht unsere Gästin, bei der ist es vielleicht etwas...
Ich bin noch nicht mal 35.
Oha. Ja. Der Jungspund in the house.
Die junge Hüpferin, die mir gleich die Begrüßung streitig machen wollte... Tja. Wen haben wir denn hier mit uns? Die Stimme kennt ihr doch alle inzwischen, oder?
Ja, auch wenn ich heiser bin. Ich bin Aline. Ich war jetzt schon ein paar Mal da. Ich glaube, es ist das vierte Mal jetzt inzwischen.
Ich zähle das Elend nicht mehr mit.
Ja,
das
ist
ja die Aline, Andis Schwester, in der Maskottchenliebe mit ihm vereint, wie man zuletzt sehen konnte.
Ja, das habe ich ja... Hab ich das
ist halt so ein Ding,
ich,
ja.
Habe ich das on air erzählt, dass wir das immer machen?
Ja, genau. Es gibt diverse Fotos mit Maskottchen von uns, ja.
Ich habe mein Getränk leider nicht vorher geöffnet, meine Fanta Strawberry Kiwi. Ihr wisst es, wir sind mit einer ganzen Ecke Zucker. Wir sind der beliebte Fastfood-Podcast, der am Rande über Fußball und Fortuna spricht. Und ich werde diese nun live kosten.
Soll ich vorher noch Dominik sagen, wenn du schlürfst?
Während Thorsten trinkt, kann ich tatsächlich etwas machen, was wir nicht abgesprochen haben, aber ich empfehle einen Podcast. Und zwar der Podcast...
Also Reaktion auf die Fanta, nicht auf den
Podcast.
Ach so,
auf den Podcast.
Erstaunlich wässrig für über 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter.
Okay.
Leichtes Kiwi-Aroma, leichtes Strawberry-Aroma, aber vor allem irgendwie wässrig.
Hättest du sie mir mal geklaut.
Ja, hättest du sie mir mal geklaut. Wie bei unserer großen Hinrundenbilanz, wo du meine Holunder-Fanta einfach weggetrunken hast. Die habe ich aber mittlerweile... probiert und kann sagen, du hast mich vor größerem Schaden bewahrt.
Das mache ich immer gerne.
Denn so gut war die Holunder-Fanta leider auch nicht.
Ich glaube, also, Andi wollte was sagen.
Ich wollte doch gerne was sagen.
Ach, der Andi ist doch immer so zurückhaltend, der lässt sich so leicht unterbuttern.
Ich empfehle euch jetzt hier mit dem Podcast Snacks Education. Den finde ich ganz hervorragend. Sind zwei junge Männer, die sich jeweils irgendwie 10, 12 Minuten lang einen Snack vorstellen, den es gibt, mit ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu. Also Snacks Education, wer Lust hat, etwas über Süßigkeiten und insgesamt Snacks zu erfahren, kann da mal reinhören. Bei uns gibt es ja eher Würste.
Ja, dazu kommen wir später. Ich möchte positiv anmerken, dass Snacks Education, genau wie ich, die neue Rezeptur der Pombeeren sehr, sehr negativ bewertet. Da bin ich komplett an Bord.
Ich musste die Erfahrung machen, du hast mich gewarnt.
Ich habe dich in Berlin gewarnt, als du im Hotelzimmer Pombeeren öffnetest, dass sie nicht mehr das sind, was sie einst waren.
Hast du die aus dieser Dose, aus dieser Pringles-Dose?
Nein, das sind
Grizzlies, habe ich gelernt.
Grizzlies. Ja. Nein, ich hatte die Pombeeren, weil ich die schon so lange nicht mehr hatte. Und
richtig.
Thorsten sagte, kauf sie dir nicht. Die Rezeptur wurde verändert.
Ja, und zum Schlechten.
Ja, es war scheiße.
Ich habe vergessen, was es war. Das haben die Jungs da auch im Podcast
gesagt.
Ja,
weniger Salz oder irgendwas und ein Gramm mehr Zucker.
Ja, auf jeden Fall mehr Zucker, was prinzipiell schon mal richtig schlecht ist. Aber auch insgesamt, also vielleicht also gerne auch hier Leserzuschriften für die Steilpässe. Habt ihr ähnliche Pombeer-Erfahrungen wie ich gemacht? Neue Rezeptur versus alte Rezeptur. Um das Thema abzuschließen. Aber Thema Podcast, bevor ich es vergesse, kleiner Teaser. Nächste Woche könnte es einen Podcast nicht von uns, aber doch mit mir geben. Haltet also eure Podcast-Empfangsgeräte bereit und die Augen offen. auf unseren Social-Media-Kanälen, die der Andi bestimmt noch mal kurz nennen möchte.
Ja, da sind wir zwar eigentlich noch nicht, aber die sind natürlich, also alle gängigen Social-Media.
Wir müssen ja nicht immer alles.
Ja, du weißt, ich habe so leicht autistische Züge. Ich brauche so eine gewisse Grundstruktur in unseren Aufnahmen. Also unsere Social-Media-Accounts sind fast überall, sind wir unter Gebrabbelrot-Weiß zu finden, wenn man das in die jeweilige Suche eintippt. Außer bei TikTok, da möchte Thorsten aus Gründen, die ich nicht kenne, nicht sein.
Die Chinesen, ich habe Angst vor den Chinesen.
Na gut, ansonsten, wenn ihr uns schreiben wollt, tut das unter kontakt@gebrabbelrotweiß.de. Und ich werde nicht müde, es zu erwähnen, dass Weiß in diesem einzigen Einzelfall bitte mit 2 S schreiben.
So, siehst du, dann haben wir das mal an anderer Stelle gemacht.
Ist auch schön. Was ich aber jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte diese Folge einer ganz speziellen Person aus dem Fortuna-Universum widmen.
Ach, Mensch.
Ja.
Und ist sie heute bei uns?
In meinen Gedanken ist sie immer bei uns, diese Person. Aber es ist nicht meine Schwester, sondern es ist ein Spieler, der zu einem späteren Zeitpunkt dieselbe Rücknummer trug wie Juna Niemiec.
Jürgen Klinsmann, die 18.
Jürgen Klinsmann, ja, nein, sondern Mathis Bolli.
Ah, sehr schön. Ansonsten wollte ich gerade die Andeutung machen, dass die Rückennummer 18 ja immer ein bisschen problematisch ist, wegen ihrer Codierung im Alphabet.
Ach so, okay.
Ja. Es
gibt bei den DFB-Trikots?
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema mit der 44, die ja jetzt geändert wird. Die 18 kann ja für die Abkürzung AH stehen und
Alfred Hitchcock,
der von vielen kritisch gesehen wird, weil er seinen Namen damals für die 3 Fragezeichen verkauft hat, ohne dass er jemals ein 3-Fragezeichen-Buch geschrieben hat.
Ja.
Verrückt.
Also Mathis Bolli, im Januar 2013, also in der Winterpause der Bundesliga-Saison, ist er zu uns gekommen. Und bevor ich mich jetzt mit ihm nochmal kurz beschäftigt habe, hatte ich ihn in einer viel größere Impact auf unser Spiel sozusagen in Erinnerung.
Ja, wie denn? Er war ja immer verletzt.
Er hat 50 Spiele, er war 3,5 Jahre bei uns, hat 50 Spiele gemacht und 6 Tore geschossen. Nee, aber 6 Tore auch nur. Also,
naja, aber die Spiele waren natürlich auch nicht immer von Anfang an, sondern Bolli war natürlich auch gerne ein Spieler, den man ähnlich wie Niemiec jetzt mal bei einer Führung so reingebracht hat, um dann schnelle Konter zu fahren. Bolli, also sehr verletzungsanfällig. Ne? Ich glaube, Friedhelm Funkel hatte damals gesagt, die Muskulatur eines Rennpferdes. der schnellste Spieler der Welt. Also zumindest according to FIFA in diesen Zeiten gab es keinen schnelleren Spieler als Bolli.
Speed 99.
Ja, hatte Antritt 99 oder 98 und sowas. Und er war in FIFA auch unfassbar schnell. Konnte aber wie in echt die anderen Sachen nicht so gut.
Ne? Konnte sehr schnell gerade auslaufen, aber leider nicht so
weit. War irgendwie so ein 63er-Spieler, aber mit Speed 99, was dann sehr
das
viel...
Das zieht dann schon hoch, ja.
Richtig, was aber für die anderen Werte dann nichts Gutes...
Ja, das meine ich ja, das zieht den Schnitt hoch.
Genau, nichts Gutes vermuten lässt. Aber letztendlich gerade aufgrund der Verletzungsanfälligkeit nie... Ja, also ein etwas nicht eingehaltenes Versprechen. Ne?
Ja, ist dann nach Fürth gewechselt und von dort aus...
Und da ist nichts passiert, wie erwartet.
Genau, nach Norwegen zum Molde FK. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, ehrlich gesagt.
Hatte an einer Weltmeisterschaft, ich meine in Südafrika 2010, nee, das ist zu früh.
2014.
2014 hat er teilgenommen, ne?
Ja.
In Brasilien für die Elfenbeinküste. Da war er auch noch bei uns unter Vertrag,
meine ich. Er war damals mit Ben Halloran und Stelios Malitzas, der erste Spieler von Fortuna Düsseldorf seit 1978, der an einer Weltmeisterschaftsendrunde teilnahm.
Ich gebe es an dieser Stelle zu.
Wurde auch einmal eingewechselt gegen Kolumbien.
Ich gebe es an dieser Stelle zu, mir das neue Europameisterschaftsalbum von Tops. Ich habe die Sticker, Panini-Sticker. Ich sag mal so, es passt jetzt sicherlich in mein Gesamtbild. Ich bin durchaus empfänglich für das Thema. ich habe ein bisschen pausiert, eben auch wegen der Schurken-WM in Katar und auch so Russland und so da und diese komische UEFA. Euro, da hatte ich keinen Bock zu sammeln, aber jetzt so mit Deutschland habe ich mir gedacht, ja, das mache ich jetzt mal. Allerdings natürlich schon skeptisch wegen Tops und so. Mhm. Jetzt kursiert schon durchs Internet, das haben Zeigler und Köster haben das verbreitet mit, da sei Oliver Kahn drin als deutscher Torwart. Das stimmt so aber nicht. Das war vielleicht mal eine anfängliche Liste. Das, beziehungsweise das Problem ist, also es hat wirklich ganz viele Schwächen. Also ich will jetzt hier nicht zu weit ausholen, weil das Thema vielleicht ein bisschen zu weit weg ist. Also nicht ganz so weit weg wie die Pombeeren, aber es ist weit weg. Es zählt nicht sequenziell alle Bilder von 1 bis 500x, okay, wie es normalerweise der, ja, Fall ist, sondern jede Nation hat ihre eigene Zählung.
Das D1, heißt, du hast, D2, ja, D3.
Das heißt, du hast keine Ahnung, wo im Album das, oh, das ist ja blöde Bild ist. Du musst dir also, wenn du einklebst, und ich habe mir so ein Starter-Pack geholt, ja, musst du diese ganzen Sachen nach Nationen aufteilen, oh, etc. Ist super nervig. Ich habe es gestern während der Bundesliga-Konferenz habe ich Bilder geklebt.
Hoffentlich gerade.
Ja, ich bin da ein sehr konsequenter davon und ordentlicher Kleber.
Einmal verklebt, Album wird weggeschmissen.
Und von vorne begonnen. Ganz genau so ist es. Ja, es überzeugt mich nicht so. Es ist Panini in vielen Dingen sehr ähnlich. Ich finde
Glitzer.
Ja, oh ja, und es gibt auch verschiedene Glitzerstufen. Und ich habe, und das gefällt mir überhaupt nicht, schon festgestellt, es scheint auch bessere und schlechtere Glitzer-Varianten desselben Bildes zu geben. Mhm. Weshalb man dann im Grunde entscheiden muss, klebe ich es jetzt ein oder nicht.
Oder warte ich auf die bessere Variante.
Genau, ich habe das Verbandswappen von Tschechien in der Silberglitzer- und in der Lila-Glitzer-Version. Ich habe Lila-Glitzer.
Besser?
Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ich habe Lila-Glitzer als besser empfunden und habe das eingeklebt.
Weil schöner? Oder?
Ja, ästhetisch einfach. Okay. Ne? Ah, okay. So, eine Sache, die ich gut finde, und dann schließen wir diesen Punkt ab, damit die Leute auch wieder aufwachen.
Ich habe aber noch eine Frage.
Ja, okay, darfst du gleich fragen. Ich finde sehr gut, dass es wird so der Starspieler herausgehoben und es wird so Player to Watch, sozusagen, mhm, so der kommende Star, wird so herausgehoben.
Bei Griechenland ist das selbstverständlich.
Ja, den EM-Teilnehmer Griechenland ist das, ach, selbstverständlich.
So. Ja, ich nehm alles
so
zurück.
In deiner Unwissenheit hast du aber etwas Richtiges gesagt, denn das Lustige ist, dass dieses Album so früh produziert wurde, dass nicht klar ist, ob die Griechen es geschafft haben oder Georgien. Ah. Weshalb der Kompromiss bei Tops war, jeder kriegt statt einer Doppelseite mit Spielern nur eine halbe, mhm, und die Sticker sind auch in der Hälfte geteilt und lassen sich halb abziehen und es gibt Mini-Bilder der Spieler. Darum ist auch Island vertreten und dann war ich natürlich ganz aufgeregt. Und das Problem ist allerdings, man kann nicht sehen im Album, das bei Panini war das besser, mhm, welcher Spieler hinter welcher Nummer, yeah, ist. Wenn du nur das Album hast und keine Bilder, weißt du nicht, wer es ist. Du kannst es dir nur erschließen und ich habe mir bereits erschlossen, dass sowohl Jollis als auch Johannesson leider keinen Sticker, mhm, bekommen haben. Jollis nicht verwunderlich, weil er ja gerade erst, als die Alben schon produziert waren, wieder eingeladen wurde, aber Johannesson war ja in den letzten Jahren jetzt eigentlich regelmäßig und auch durchaus als Stammspieler dabei, aber da auch die Anzahl dieser Mannschaften sehr begrenzt ist, hat er es leider nicht geschafft und darauf wollte ich hinaus, dass also obwohl diese beiden Spieler, das war der Bogen von der Weltmeisterschaft und unseren vielen Teilnehmern, die Fortuna damals hatte, dass, aha, wir dieses Mal ja wahrscheinlich keinen Euro-Teilnehmer haben und sie es auch nicht mal in die Bilder ihrer Nation im Klebealbum.
Das war eine sehr
Stream of Consciousness,
sehr lange elaboriert.
Da seht, ja, ihr mein Gehirn immer auf der linken Überholspur. Ne?
Auf
immer.
Jeden Fall.
So, also letzte Frage.
Ich wollte wissen, ob es Plüsch-Sticker gibt.
Nein.
Was?
Plüsch-Sticker?
Naja.
Plüsch.
Oder welche zum Rest? So Stretch and Sniff?
Geil, ja.
Ihr habt, glaube ich, wenig Erfahrung mit Fußballstickern.
Nein, weil ich musste so an das alte Stickerheft denken von früher.
Ja, Barbie oder
nein,
Klischee
aber,
jetzt.
Nein,
meine, halt, ja,
aber
ja,
also keine Fußballbilder mit.
Nein,
natürlich
nicht. Kuscheln. Wobei das auch schön wäre, so die verschiedenen Rasentypen oder
das
sowas.
Das wäre tatsächlich super cool.
Ja, ein Rasenbild.
Mit Geruch.
Ja, dann hoffentlich kein Rasenbild. Merkur Spielarena, wobei wir ja einen neuen Rasen haben, der sogar rechtzeitig ausgelegt wurde, schon ein paar Tage vor dem Spiel, sodass er, so schien es heute, auch festwachsen konnte, mit allerdings der Ausnahme, dass auf der rechten Seite er doch etwas rutschig schien. Wenn ihr euch erinnert, so auf Mittellinienhöhe rechts,
ja, ja,
häufiger weggerutscht. Ja. Ich glaube, das hat ein bisschen mit dem Stand der Sonne im Stadion zu tun. Die rechte Seite kriegt, glaube
Schatten,
ich,
ja,
weniger Sonnenlicht, ja, ab. Das wissen wir, weil wir ja mit unseren Plätzen auf der, also rechte Seite ist jetzt auch irgendwie richtig blöd bei einem Stadion.
Auf der Haupttribünenseite.
Ich sollte Haupttribünenseite sagen. Rechts ist natürlich aus unserer Perspektive. Und auf der Seite, ja, kommt, glaube ich, weniger Sonne ran, weshalb das eine unterschiedliche Rasenqualität, glaube ich.
Das kann gut möglich sein, ja.
Also jetzt wirklich komplettes Laienwissen von draußen und Mann, schon wieder Stream of Consciousness, die hier ein Wahnsinn, ne? Ja,
lass uns einfach, kann man auf solchem Rasen eigentlich gut Steilpässe spielen,
ja, Thorsten? Ja, sehr schön. Man merkt, dass wir heute nach dem Spiel in einem Raum in meinem Wohnzimmer sitzen. Da passiert das, glaube ich, im Gespräch viel leichter, dass man
ein bisschen abschweift.
Ein bisschen abschweift. Und
plaudert, ja.
Aber dafür sind wir doch bei euch so beliebt, oder? Ihr würdet das doch nicht hören, oder skippt ihr jetzt? Jetzt bitte nicht drücken, nicht skippen, nicht, jetzt kommen die Steilpässe, nicht! Ja, nee, ich dachte, du jetzt mir rum.
Ich lasse ja einen Moment Schnittpause.
Ach so,
nein, so. Na, wollte ich jetzt nicht. Unsere Steilpässe der Woche haben uns erreicht und wir haben eine ganze Menge wieder bekommen, das ist sehr, sehr schön, wir freuen uns darüber, wie ihr uns erreicht, habe ich euch ja schon vorhin einmal erzählt. Und zwar hat uns Holger Liebknecht geschrieben und er hat uns nicht nur virtuell, also digital geschrieben, sondern ich habe ein physisches Paket in meinen Händen gehalten und er hat uns...
Betonung auf du, denn ich halte noch nichts in den Händen, obwohl wir uns im selben Raum befinden.
Ja, das hat damit zu tun, dass ich vor meiner Abreise ein kleines Malheur hatte.
Ist es wieder passiert?
Darum die frische Hose.
Dass mir mein Nasenspray runtergefallen ist und auf den Fliesen zerschellt und damit unser Hund sich nicht noch weitere Pfoten zerschneidet, habe ich das noch sauber machen müssen. Und
du hast die Unversehrtheit deines Hundes über mich gestellt, über meine Geschenke.
Und ich würde es jederzeit wieder tun.
Ah, ja.
Ja, deswegen habe ich also das tolle Buch, nur damit es jeder weiß, was der Holger uns geschickt hat, habe ich dir nicht mitbringen können, leider. Das wird dann beim nächsten Mal passieren. Und Holger hat uns auch noch ein paar Anregungen geschickt. Er ist nicht der Riesensuperfan davon, wenn wir in diesen Ausschweifungen agieren, sondern er mag es offenbar lieber etwas kompakter, auch was die Spielberichte angeht.
Kommen wir heute ja gleich.
Genau, da haben wir auch noch weitere Anregungen bekommen. Aber ja, wie gesagt, Holger hat uns das Buch geschickt, zweimal, welches er geschrieben hat. Und ich erwähne auch gerne noch einmal, dass man das auf Amazon wohl kaufen kann.
Der Titel des Buches?
Der Titel des Buches ist Nur damit es jeder weiß. Und der Autor heißt Holger Liebknecht. Und es soll für einen schmalen Taler wohl zu haben sein. Ich habe jetzt nicht recherchiert, welcher Wert uns da zugestellt wurde.
Vielen lieben Dank, Holger. Sobald der Andi dann in den nächsten Monaten mir das dann auch mal mitbringt, dann kann ich es mir auch mal
zur Gemüte. Ich verkaufe es einfach an ein Antiquariat. Wo es dann nicht stört, dass da eine Widmung für Thorsten drin ist.
Wir haben
beide eine Widmung erhalten.
Ich fühle mich geehrt.
Ja.
Ja, dann kommt es zu meinen anderen Fortuna-Büchern, wie den beiden Chroniken, die ich habe, zu den Chroniken aus den 90ern und dem wichtigsten Fortuna-Buch, als Michael Steffes Holländer, unser ehemaliger Präsident. Ich glaube, heute in dem Titel, wir sind nur ein Karnevalsverein.
Ja, das habe ich auch irgendwo zu Hause stehen.
Unfassbar, meinte, ich muss jetzt in einem Buch mit allem abrechnen.
Ja, stimmt, Das habe ich auch. Ich habe gerade gemeint, du hast auch noch die Chroniken von Narnia irgendwo stehen.
Nein, die habe ich nicht.
Ja. Thorsten, was möchtest du denn noch erwähnen, was dir...
Ich kann noch Uwe Isonfire erwähnen, der uns auf Instagram geschrieben hat. Hallo Uwe.
Hallo Uwe.
Ich muss immer lachen, weil er heißt gar nicht Uwe, ist verrückt, ne? Aber ich sag's,
das habe ich heute erst gelernt, ich war auch sehr
irritiert. Ja, ich sage seinen echten Namen auch nicht. Er hat uns... Also ich möchte ihn sozusagen grüßen, weil er uns nochmal auf Instagram gepusht hat und uns sehr für unseren Leverkusen-Bericht inklusive meinem kleinen Leverkusen-Rant gelobt hat und sich sehr über die kompakte Folge freute.
Wobei wir nur anderthalb Stunden statt zweieinhalb Stunden.
Wobei wir da ja in letzter Zeit wirklich ausschweifend sind. Mal gucken, ob wir es heute etwas wirklich mal kompakt schaffen, aber es gibt so viel zu erzählen. Natürlich nicht immer alles relevant, aber...
Trotzdem schön.
Wie die Bombe.
Naja, und wir haben ja Kapitelmarken. Also wer wirklich genervt ist, der kann ja auch weiterspringen.
Genau.
So, und jetzt hört schon keiner mehr zu, weil ich diesen Tipp gegeben habe. Aber es gab ja noch mehr.
Ja, der Konstantin hat uns geschrieben und hat uns ein Foto von seiner Wurst geschickt.
Das ist auch, also, naja.
Aline fand sie gut, mit einer ordentlichen Besänfung. Also Konstantin hat uns eine lange E-Mail geschrieben, hat uns auf ein Bier im Stadion eingeladen, was wir sicherlich auch demnächst mal annehmen werden. Da werden wir uns dann separat melden, wie wir das dann schaffen. Und hat geschrieben, dass er mittlerweile gar keine Stadionwurst mehr zu sich nimmt, sondern lieber eine selbstgemachte Wildbratwurst sich grillt. Da weiß man, was drin ist und dann kann er da ja, sich daran gütlich tun und hat eine leckere Bratwurst. Genau. Und ansonsten hat er uns gelobt dafür, dass wir häufig nicht seiner Meinung sind, dass wir einen guten Kontrapunkt bilden und auch durchaus mal ja, zum Nachdenken anregen, ob das alles immer so ist, wie man das selber vielleicht auch gesehen hat. Ja, ihr seht, wenn ihr uns schreibt, kommt ihr in diese Sendung und
noch.
Es sei denn, es wird so viel, ja, dass wir dann demnächst einen eigenen Redakteur oder Redakteurin anstellen müssen.
Ich habe keine Zeit.
Ja, okay, dann schreibt trotzdem. Ach ja, stimmt, Aline wollte ja die Bettwäsche für uns, damit wir in Gebrabbel-Rot-Weiß-Bettwäsche...
Ja, und Comic-Reliefs von euren hübschen Gesichtern und so.
Ja, für unsere Autogrammkarten, richtig.
Ja. Ja. Stimmt, so eine Idee hatten wir auch, ne?
Er hat ganz viele tolle Ideen.
Das wird schön.
Ja, ja. Was auch schön war die Anreise heute zum Stadion. Die war nämlich ereignislos, möchte ich sagen. Immer wieder anders, wie die Parkplätze genutzt werden. Normalerweise, heute war es allerdings erwartungsgemäß, denn bei Fortuna für alles spielen ist es immer Feld 1.
Das weiß man ja wohl.
Aber warum?
Aline, ich weiß, dass du sehr echauffiert warst darüber. Warum?
Das war nicht mein Auto, deswegen war mir das egal. Aber
weil sie die, glaube ich, für VIP-Parken benötigen. Oh. Weil nicht alle VIP-Gäste, wenn ausverkauft ist, im P7-Parkhaus.
Wann VIP-Karten für Gebrabbel-Rot-Weiß?
Ja, das ist eine Frage, die gerne hier...
Eine Frage der Monetarisierung des Podcasts.
Ach so, nein, ich dachte, dass das Fortuna-Ticketing das uns...
So hatte ich das jetzt auch verstanden.
Ach so, einfach mal auf Einladung meinst du?
Ja. Genau.
Ja,
aber dann bitte fürs gesamte Podcast-Team.
Ja, also Thorsten und mich natürlich.
Okay, klar. Ich entziehe euch sämtliche Lizenzen fürs Logo.
Das geht so rückwirkend nicht so einfach. Die Verträge sind wasserdicht.
Welche Verträge? Das Bier im Urlaub.
Mit dem Trinken dieser Cola Zero bestätigen sie, dass sie uneingeschränkte Nutzungsrechte für das Logo an Gebrabbel-Rot-Weiß abtreten. Ja, also das weitaus Spannendere direkt am Eingang an der Nordseite war ja der... Achtung!
Trommelwirbel,
imaginärer Trommelwirbel. Ich habe leider keine Trommelwirbel-Lizenzen, die ich jetzt nutzen kann.
Der
Biergarten. Übrigens, Fun Fact, gegenüber dem Prudential Center in New Jersey gibt es auch einen German Biergarten.
Ah, und ist der auch?
Ist der auch so groß?
Der ist vor allem drinnen. Also die haben das Konzept des Biergartens nicht verstanden. Okay. Der ist im Gebäude. Und sie hatten hier das König Ludwig Bräu, haben sie gereicht. Mhm. In New Jersey konnte man dort trinken.
Ich würde aber auch sagen, die Fortuna hat das Konzept Biergarten nicht so richtig verstanden.
Das ist ein korrekter Einwand. Weshalb empfindest du so?
Und naja, also ich hätte ihn nicht erkannt, wenn ihr mich auf dem Rückweg nicht darauf hingewiesen hättet.
Ja.
Es waren halt wie viele Biertische? 4?
Ja, es waren 4 Biertische mit 8 Bierbänken.
Ja. Und circa. Ein Bierwagen.
Also wir übertreiben oder wir untertreiben jetzt nicht. Also es können vielleicht auch 6 gewesen sein, aber nicht mehr. Da bin ich mir sehr sicher. Und dann 2 Bier-, Wasser- und Cola-Wagen. Was natürlich insofern auch zu kritisieren ist, weil Fortuna noch zusätzlich die geniale Idee hatte, alle Kinderbespaßungsstände in den Biergarten zu tun. Wie man es doch, ja genau, das ist der Punkt. Was sollen die Kinder denn dann trinken? Wasser. Man kann den Kindern, also die Freude der Kinder ist unendlich, wenn sie Wasser trinken dürfen. Oh Mama, endlich Wasser, juhu. Also das Konzept ist...
Kommt das hier nicht aus der Toilette wie zu Hause?
Ja, wir wollen es jetzt hier nicht komplett an die Wand nageln, aber...
auf gewohnt humoristisch-satirische Art die Missstände anprangern.
Möchten wir darauf hinweisen, dass da echt noch Luft nach oben ist. Grundsätzlich ganz gute Idee. Jetzt ist ja die Frage, wir hatten das ja mitgekriegt, dass die Stadt Düsseldorf diesen großartigen Vorschlag gemacht hätte, die Fortuna könne ja einen Biergarten an ihrem Stadion anbieten und die Erträge, die damit erlöst werden, gehen zu 100% an die Fortuna selbst. Also ich behaupte mal, ja, das ist jetzt halt dieser Vorschlag, den die Stadt Düsseldorf gemacht hat und vielleicht kann uns da jemand von Fortuna das bestätigen und so. Es gab ja auch eine Einlasskontrolle, dass da niemand in Braunschweig-Kleidung reingeht weil man gedacht hat, dass da der bierselige Mob rumsteht und so. Doch, da stand ein Ordner am Eingang.
Okay, aber ich habe es nicht so...
Also hast du ihn nicht gesehen, aber...
Ich habe den Ordner auch gesehen, aber ich hätte jetzt nicht das auf eine Braunschweig-Exkludierung...
Ja, da offiziell darauf hingewiesen wurde, dass in Gastkleidung kein Zutritt zum Biergarten herrschte, gehe ich davon aus, dass der Ordner genau aus diesem Grunde dort stand.
Na gut, das ergibt dann Sinn, ja.
Auf der anderen Seite war der Biergarten, naja, sagen wir mal, es war jetzt kein Welterfolg. Ne?
Er war nicht überfüllt.
Nee, nein, auf keinen Fall. Nein, vermutlich auch eben wegen des spärlichen Angebots. Also sagen wir es mal so, die grundsätzliche Idee ist ja eigentlich ganz nett für die wärmeren Monate, aber ein bisschen geselliger, netter kann man es schon machen. Und zu netter gehört in dem Fall nicht die Spiele vom Familienblock. Ich glaube, die haben im Biergarten aus meiner Sicht nichts verloren. Sondern die kann man oben auf dem Plateau eigentlich ganz gut belassen.
Ja, einfach ein paar mehr Bierbänke. Ich fand, das wirkte halt und so trostlos.
Ja, sehr trostlos. Ja. Und ein paar Stehtische. Also das kostet doch auch nicht die Welt. Aber dass die Leute eben, weil ansonsten hat man keinen Grund, da unten rumzustehen. Ne?
Ja.
Aber wenn da ein paar Stehtische sind, wo man wirklich gesellig beieinander reden kann.
Gibt es noch einen Brezelständer?
Vielleicht noch einen Brezelstand. Muss jetzt nicht gleich noch ein Bratwurstwagen sein. Aber ich würde empfehlen, persönlich da vielleicht noch ein bisschen mehr reinzustecken. Ich verstehe es. Ne? Irgendjemand hatte das doch auch vorgerechnet. Wenn man so einen Biergarten macht, dann ist die Gefahr leider... Also erstens verdient man da nicht viel mit. Und verbraucht halt auch Kosten.
Ich glaube, die Rechnung war damals für den Weihnachtsmarkt stand.
Ach, für den Weihnachtsmarkt, ja,
der
stimmt.
Der Weihnachtsmarkt-Merch stand sich wahrscheinlich nicht so unglaublich gut rechnen würde.
Okay.
Ja, beim Biergarten, keine Ahnung, was da jetzt irgendwie da waren. Da waren irgendwie zwei Schuhmacher alt, ein Bierwagen und irgendwie noch ein anderer. Ja, also das ist halt auch dann, der Platz ist halt auch ja nicht irgendwie besonders sexy, ne? Also da ist jetzt nicht
so. Ja gut, aber das ist der einzige Platz.
Ja, natürlich. Also dass das der Platz ist, der möglich ist, ist schon klar. Aber ja, so ein bisschen heimelig machen.
Ich wollte jetzt nicht so weit gehen und sagen, es wäre natürlich noch nice, wenn man da ein paar Pflanzen hinstellt und so. Man kann das natürlich noch viel größer.
Kunstrasen auslegen.
Genau, man kann das noch viel größer aufziehen, alles. Das kostet natürlich auch Geld, das verstehe ich alles. Und das will man vielleicht gerade anders investieren. Mir fällt spontan auch nur ein Stadion mit Biergarten ein, nämlich
Fürth,
ja. Der Rohnhof. Da ist
kaum des Namens wert.
Ja, aber der ist immerhin auf so einen ausgelegten, ich meine, der ist auf Gras oder Rasen. Und der hatte auf jeden Fall ein paar Tische auch zum Sitzen und sowas. Also der war süß, ist größenmäßig da nicht vergleichbar.
Also eine Grillhütte und dann konnte man da irgendwie sein Bier kaufen. Ja, aber...
Also wir sagen doch mal, grundsätzlich kann man das ja vielleicht machen. Das ist sicherlich auch eher was für die Leute, die nicht auf der Süd sind, weil es ansonsten zu weit weg von der Südtribüne ist. Und darum verstehe ich, dass man vielleicht die Familiensachen damit reingenommen hat, weil man sagt, ja, der Familienblock ist ja hier, Richtung Nord. Aber ich finde ehrlich, Kinder und Biergarten gehört nicht zwingend zusammen.
Nee, das also, kann man schon voneinander trennen.
Meiner Meinung nach sollte man das trennen.
Ja.
Und ja, also grundsätzlich bin ich nicht dagegen, aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr da. Es biergartiger zu machen, um hier ein neues Wort zu erfinden, ein Neologismus, ist etwas biergartiger.
Es gab ja noch mehr Neues heute, was wir festgestellt haben, als wir die Wurst kauften, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Nämlich, es gab Außenlautsprecher, die das Arena-Plateau mindestens mal an der Ecke, an der wir den Schwenkgrill haben.
Gab es früher nicht?
Gab es früher
oder
nicht?
Andere?
Ich habe jetzt erstmalig draußen Musik wahrgenommen.
Und ich leider aber auch nur, weil du darauf hingewiesen hast. Und ich habe noch nie vorher drüber nachgedacht.
Da ist vorher aber auch nie was gewesen. Es ist mir sofort aufgefallen, dass heute da Musik gelaufen ist. Mhm. Ja, ob es das jetzt braucht, weiß ich auch nicht. Aber es ist zumindest...
Schadet ja auch nicht.
Es schadet nicht, genau. Also es ist zumindest eine Neuerung gewesen. Was noch neu und für was ich jetzt auch nicht so schön fand... war die Wandfarbe im Innenbereich der Haupttribüne.
Die einzig wahren
Farben
für uns sind schwarz und grau oder Anthrazit und grau.
Ich glaube, das war nur wegen des Sondertrikots.
Das war auch meine,
extra gestrichen.
Das war auch meine These, dass das halt Anthrazit, dunkelgrau, schwarz, hellgrau, wie auch immer,
Wir müssen es vielleicht klarer erklären, wovon wir reden.
Genau.
Es wurde hinter der Haupttribüne der neu gemachte Bereich, in dem schon der Boden ausgetauscht wurde, wurde nun auch gestrichen. Und wahrscheinlich, weil dies ja alles für die Europameisterschaft passierte, liegt darin dann auch die Wahrheit des Ganzen. Dort ist ja jetzt der Übergang zu einem weiteren VIP-Bereich oder Zelten, die während der Europameisterschaft zum Einsatz kommen werden. Das heißt, man hat das wahrscheinlich für die UEFA gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass die Vorgabe war, es neutral zu halten und eben nicht in Rot und Weiß. Aber wenn wir natürlich eine ganze Weile in den letzten Monaten über das Thema, wie bekommen wir die Arena mehr...
Die Arena, die rot-weiße Heimat.
Genau, mehr an Fortuna Düsseldorf individualisiert oder für Fortuna Düsseldorf individualisiert, dann ist das natürlich ein Schritt in die falsche Richtung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es mit der Europameisterschaft zu tun hat. Und vielleicht besteht ja die Möglichkeit, ja, es kostet dann auch wieder Geld,
das neu zu streichen.
Das hinterher dann neutraler zu streichen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn man die Logos sich anschaut, ne, und ich schaue hier einfach mal auf das Sticker-Album, das könnt ihr jetzt natürlich alle nicht sehen, dann ist das natürlich tendenziell eher bunt statt grau und schwarz. Ne?
Nur
Dann wäre blau konsequenter gewesen.
Ach so, beziehungsweise Regenbogen, da hätte man ja dann einfach die Farben rot und weiß. Ja, ich mache hier alles kaputt gerade. Rot und weiß.
Pass auf, dass du nicht von der Couch fällst.
Ne, ich nicht. Rot und weiß daraus extrahieren können aus dem Logo. Liebe Leute von heute.
Gut.
So, und du hattest es schon erwähnt, oder willst du noch was zu dem letzten Punkt hier sagen?
Ja, ich war nur überrascht. Ich hatte gelesen, Lea hatte das bei X gepostet.
Pushed Again,
genau, dass vor dem Spiel wohl irgendwie ein Song von den Onkels gespielt wurde, was jetzt so gar nicht irgendwie zu dem passt, wie eigentlich die Musikauswahl in der Arena ist. Und ich sehe gar keinen Grund, warum da Lieder von den Onkels stattfinden sollten.
Ich kann mir eigentlich im Leben nicht vorstellen, dass Opa das sowas spielt.
Ja, ich kann es nicht selber mit eigenen Ohren, ich bin kein Ohrenzeuge.
Nee, ich auch nicht. Trotz der Lautsprecher.
Ja, aber es wurde so kolportiert und wenn dem so gewesen sei, dann sagen wir Pfui.
Brauchen wir nicht. Nee. Also, das Thema ist natürlich jetzt sehr komplex, aber es gibt natürlich eine klare rechtsradikale Vergangenheit dieser Band, die sich zwar inzwischen davon lossagt und Onkels-Fans werden jetzt wahrscheinlich auch massiv widersprechen, dass das ja schon lange nicht mehr der Fall sei, etc. Ich habe da gar keine Lust drüber zu diskutieren. Ich denke, also ist klar, man kann sich reformieren und da eine andere Haltung zu bestimmten Themen haben, aber das heißt ja nicht, dass man solche Musik dann bei uns im Stadion hören möchte. Gell?
Genau. Das stimmt, ja.
Was wir aber übrigens gehört haben, und ich glaube, das ist jetzt unvorbereitet, wir haben natürlich den neuen Hit bei Fortuna etwas gehört. Ich wusste nicht, dass das Lied von Opa stammt. Ne? Die einzig waren...
Ach so, doch. Das war auf irgendeiner 95er Mix-CD, die ich auch irgendwann mal hatte, drauf.
Genau. Also der große Hit aus Leverkusen, alle vor Ort und vielleicht auch am Fernsehen hat man es auch mitbekommen. Der Song wurde heute dann während des Spiels erstaunlich wenig gesungen.
Ja, es wurde mal gesungen.
Also 3-4 Mal schon.
Ich hatte es jetzt schon etwas stärker erwartet.
Ja, ich glaube natürlich von den 52.000 abzüglich 6, rechnen wir mal einfacher, von den 45.000 Düsseldorfer Fans, die da waren, waren ja die wenigsten in Leverkusen. Und
stimmt, das war ja nur Horst Uwe, der sich mal entschieden hat.
Genau,
gehe ich auch mal hin.
Insofern ist jetzt, ich glaube, der Hype zu diesem Lied in einer gewissen ultranahen und Auswärtsfahrer, wir waren in Leverkusen-Bubble, ist etwas doller. Es wurde, glaube ich, in Osnabrück auch schon gesungen, habe ich mir erzählen lassen.
Der Song wurde immer mal wieder gesungen,
bisher nicht. Aber sagen wir mal, der jetzige gerade entstehende Hype ist halt, glaube ich, in manchen Bubbles größer, als es dann vielleicht im Stadion ist. Also um uns herum haben verhältnismäßig wenig Menschen wahrgenommen, glaube ich, dass das Spiel, also das wurde ja, halt
um
gespielt.
Um uns herum ist natürlich auch Familienblock, das ist jetzt nicht die Klientel, die auswärts nach Leverkusen fährt.
Nee, aber ich meine einfach so vom, bei, an Tagen wie diesen, da singt auch der Familienblock mit nach dem Spiel. Ja,
der Hit hat natürlich auch eine andere Geschichte.
Ja, ja, aber bei die einzig wahren Farben, da singt halt der Familienblock nicht mit nach dem Spiel. Nicht, ja, dass ich das deswegen ein schlechtes Lied fände.
Dafür ist es noch zu früh.
Genau.
Also das kann sich ja dahin noch entwickeln. Und darum hatte ich halt erwartet, dass es halt, weil es kommt natürlich ja normalerweise der Gesang aus der Ultra-Ecke und wird auf diese Weise gepusht. Darum hatte ich heute da mehr von erwartet. So. Aber ich fand es schön, dass natürlich das Original dann mal gespielt wurde.
Ja, vorher und hinterher.
Vorher und nachher,
ja. Genau. Ja, stimmt. Es wurde nach dem Sieg gespielt, statt Tagen wie diesen. Ne?
Genau, richtig.
Ja, das...
Das ist ein Statement.
Ja, findet der Opa bestimmt auch gar nicht so schlecht. Aber ich persönlich fände es auch ganz cool, wenn dieser Song eine gewisse Bedeutung bekäme, weil wir ja alle schon, wie wir ja berichtet haben, auch wenn es noch nicht groß durch die Presse gegangen ist, aber ein bisschen, glaube ich, dass ja Opa nach der Saison aufhört. Und wenn das, sagen wir mal...
Sein musikalisches Vermächtnis.
Jetzt kann man ja... Also ich weiß nicht, ob ich hier öffentlich meine Meinung zu 95 Olé kundtun sollte. Da könnte ich jetzt hier echt...
gelünscht werden.
Naja, ich sage es mal so, ich bin nicht der allergrößte Fan unseres Einlaufsongs. Der ist jetzt nicht Schrott oder sowas, aber ich finde den jetzt auch nicht wahnsinnig krass.
Ja, aber aus produktionstechnischer Sicht möchte ich sagen, sollte sich dieser Song weiter etablieren, dann bedürfte es eines Remasters.
Ja, aber why not, oder? Und ja. Dann könnte der, also dann wäre das für mich ein schöneres Vermächtnis. Vielleicht drehen wir es doch positiv. Ihr wisst, wir sind der positive Fortuna-Podcast. Dann drehen wir es doch positiv. Es wäre für mich ein schöneres Vermächtnis als 95 Olé. So.
Ja. Ja.
Also meine Meinung ist jetzt, da dürft ihr draußen natürlich auch komplett anderer Meinung sein.
Und ändert aber nichts.
Ja, wir können ja mal eine Sonderfolge Musik bei Fortuna machen.
Oha.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, dass dieses Techno-Lied, was läuft, wenn die Torhüter reinkommen, finde ich zum Beispiel schrecklich.
Schlimm.
Und ich finde auch diese Metallica... Mannschaft kommt auf den Platz und Metallica läuft.
Die Frage ist, ob diese Diskussion dann aber nicht sowieso obsolet ist, weil sich ja dann zur neuen Saison das vielleicht alles ändert.
Weiß man
ja
noch
nicht. Weiß man nicht, ja, keine Ahnung.
Aber ja, vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt, aber wir wollten das Thema erwähnt haben.
Ja.
Jetzt geht es aber um die Wurst und obwohl wir noch nicht über das Spiel reden, ist diese Beschreibung nicht ganz falsch, denn wir reden... Wie immer an dieser Stelle über die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche gab es heute in der Arena und ja, ich sage jetzt mal so, der erste von drei Flüchen, der heute auf der Fortuna lag und in ihrem Erfolg behinderten, konnten, ist etwas holprige Einleitung.
Hätte behindern können.
Werden wollen, würden sollen.
Getan.
Der war das Wurstorakel. Das Wurstorakel habe ich schon vor einigen Folgen mal angesprochen. Es ist noch viel älter. Das Wurstorakel ist zurückdatiert in die 2000er Jahre, als ich anfing, Wurst noch ohne Social Media vor sehr, sehr kleinem Publikum zu testen.
Also, falls übrigens jemand diese Homepage schon mal gefunden hat, ne? Lasst mich das mal wissen.
Ja.
Also, ansonsten gibt's...
Ich hab die schon mal gefunden.
Ja, du. Ansonsten gibt's dann irgendwann mal,
den
Thorsten Leak.
Nee, den Thorsten Leak oder den großen Reveal. Ja, ja, das Internet vergisst nicht. Das Internet vergisst auch nicht meine alten Bratwursttests.
Ja.
Aber da müsst ihr euch schon selber bemühen, um die zu finden. Das werde ich euch nicht, also da geben wir auch keine Tipps. Da müsst ihr ein bisschen Sherlock Holmes
sein. Ich sag mal, ne? es ist weniger schwierig, als man erwarten würde wahrscheinlich.
Ja, es ist jetzt nicht so relevant gewesen, dass Google einem das bei Bratwursttest irgendwie und Fortuna, glaube ich, sofort auswirft. So einfach ist
Hast
es nun
mal
wirklich. Nein, habe ich nicht.
Ja, dann warten wir ab, was jetzt passiert.
Naja.
Vielleicht kommt's doch.
Wir werden sehen, dann schreibt uns doch bitte, wenn ihr da was Schönes gefunden habt. Anyway, aus dieser Zeit stammt ja nicht nur meine Kartoffelwertung, sondern, und die könnte, die ist möglicherweise ja ein klitzekleiner Tipp. Ja, aber mehr sage ich dazu auch nicht, sondern das Wurstorakel. Was besagt das Wurstorakel? Das Wurstorakel prophezeit, ob das folgende Heimspiel für die Fortuna gut laufen wird oder schlecht. Und zwar ist es nicht eine direkte, Proportionalität ist es natürlich in dem Fall nicht.
Korrelation?
Korrelation.
Eine positive Korrelation.
Korrelationen bedingen sich in beide Richtungen.
Ah, okay.
Und die Leistung des Fortuna-Spiels bedingt ja dann nicht die Wurst.
Okay.
Jetzt bin ich wirklich korinthenkackerisch und hier unterwegs. Aber also, was ich sagen will, es heißt eben nicht, das Wurstorakel funktioniert nicht so, je besser die Wurst, umso besser die Leistung der Fortuna, sondern es heißt, je besser die Wurst, umso schlechter die Leistung der Fortuna.
Also mal und minus eins.
Umgekehrt, je schlechter die Wurst, umso besser die Leistung der Fortuna. Das hat in den letzten Wochen ganz hervorragend geklappt.
Das macht heute Angst.
Ja, das hat mir Sorgen bereitet. Genau wie die anderen zwei Flüche, auf die wir gleich nach dieser Rubrik zu sprechen kommen können, die Fortuna heute auch gebrochen hat. Die Fortuna hat nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei Flüche heute gebrochen.
Und das alles zu einem Preis, der niedriger nicht sein könnte.
Spannend. Was zum Spielen und Schokolade.
Mastercard.
Sie haben...
Was denn?
Mastercard?
Naja, kann man nicht zahlen...
Ach so. Nein, ich habe mich
ja wir waren überrascht. Ja, und ich war bei irgendwelchen Verkaufsshows im Fernsehen. Ne? Nicht eins, nicht zwei, sondern gleich drei Pakete von dieser Wunderseife halten.
Ja, jetzt wisst ihr, was ich mache, wenn ich nicht diesen Podcast hier betreibe. Das ist meine eigentliche Arbeit bei QVC im Hafen.
Guckt an die gerne.
Ja.
Ich guckte es früher gerne, also, mittlerweile nicht mehr so.
Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt, aber naja. Ist ja auch egal, vielleicht rede ich mal über die Wurst selber. Die war nämlich eben, das habt ihr schon geahnt, relativ schmackhaft. Und ich habe, und schon wieder schweife ich ab, ich bin heute sehr abschweifend in meinen Ausführungen. Ich habe erstmals beim Leverkusen-Spiel meine Wursttests auch auf X oder Twitter gepostet. Bisher nur auf Instagram in letzter Zeit. Und das hat jetzt schon zu den ersten Reaktionen geführt. Und wie Andi mir sagte, ich habe selber nicht so viel Zeit jetzt nach dem Spiel bisher gehabt, weil ich ja alles vorbereiten musste. Das Wort fleischig hat für sehr viel Freude, also na, Freude ist vielleicht das falsche Wort, eher Unbehagen.
Unbehagen ist, glaube ich, das Wort, ja.
Unbehagen ist wahrscheinlich das bessere Wort. Ja, also generell, wir haben natürlich, also ich bin ja jetzt selber kein Vegetarier oder kein Veganer, bin aber jetzt, sagen wir mal, stehe dem Ganzen offen gegenüber und habe da jetzt nicht so das Problem mit. Wir haben ja auch schon auf St. Pauli zum Beispiel parallel die vegane Wurst getestet und sollten sich solche Möglichkeiten in Zukunft bei Auswärtsspielen ergeben, bin ich auch gerne bereit, diese ebenfalls sozusagen noch als Zusatztest anzuführen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Wort fleischig für Leute, die kein Fleisch essen, dann auch eher unangenehm ist. Also ich bitte, das Wort fleischig zu entschuldigen. Ich wollte damit sagen, dass fleischig, dass das Wort Wurstaroma vielleicht besser. Also es schmeckte halt schön nach Wurst heute. Und sie war also auch entsprechend gut zubereitet. Das bedeutet, das ist aber auch generell bei unseren Würsten ganz gut, sie ist nicht zu zäh. Also bei uns ist die Pelle nie so zäh. Das ist vielleicht eher das unbehagenere Wort, der Darm, der für die Pelle benutzt wird.
Ja, das ist meistens wahrscheinlich von jungen Schweinen, wie heißt denn Babyschwein?
Ferkel.
Ferkel, genau. Ein Ferkeldarm, der ist noch schön zart.
Ja, das mag sein. Also,
aber man nimmt noch nicht mal Schweinedärme, man nimmt eigentlich Lammdärme. Ich habe ja mal mit meinem Schwiegervater Wurst gemacht.
Gewurstet.
Ja. Und man nimmt Lammdärme.
Ja, der Metzgerei-Podcast. Jetzt nicht nur Pombeeren, sondern heute auch Wurstproduktion. Also die Wurst war ziemlich gut, auch gut zubereitet. Und dann natürlich der spannende Teil, das Brötchen. Wie war es heute aufgeschnitten? Und ja, wir hatten schon wieder eine Neuigkeit. Diagonal. Und jetzt denkt man, oh Gott, was ist denn das schon wieder? Ja, aber dazu kann ich dann gleich einschränkend sagen, diagonal ist nicht so schlimm. Diagonal ist halbwegs akzeptabel. Man kann die Wurst halt, also weil die Wurst halt dann doch mit einem großen Teil im Brötchen landet. Sie liegt
gut in einem Brötchenbett.
Ja, also diagonal ist anders als hochkant erlaubt. Und da das Brötchen dazu auch noch frisch und ja, schmackhaft war, hat es aus meiner Sicht jetzt keinen negativen Einfluss auf die Wurstwertung gehabt. Die, und damit komme ich eben zu eben jener Wertung, heute 4 von 5 Kartoffeln beträgt. Aber auch dazu haben gleich mehrere Leute kommentiert, ja, und nachgefragt. Und
sie sagten, Thorsten, wie muss denn wohl eine Wurst sein, um eine 5 von 5 zu bekommen? Wirklich? Thorsten, erzähl es uns bitte, Thorsten.
Es gibt wirklich keine Frage, die mich häufiger bei Wursttests über die Jahre erreicht hat, weil natürlich den Leuten auffällt, dass ich noch niemals eine 5 vergeben habe.
Wird es sie jemals geben?
Wird es sie jemals geben? Ich hoffe ja. Ich bin auf der Suche.
Von verschiedenen Würsten wäre es schon...
Ich mache die Wursttests. Ich bin ein Suchender auf der Reise. Auf der Wurstreise, der mit Hilfe des gelben Goldes, des Senfes, versucht eines Tages die absolute Wurstsatisfaktion zu erreichen. So, das war jetzt sehr philosophisch. Die Wahrheit sagt, ich habe im Stadion bisher noch keine Wurst entdeckt, die so herausragend geschmeckt hat, dass ich ihr eine 5 von 5 geben wollte.
Gab es 4,5 schon mal?
Ich meine, früher ja, in den letzten Jahren habe ich keine 4,5 vergeben. Das liegt aber auch daran, dass wir früher eher in Drittliga und manchmal auch im Niederrhein-Pokal in unterklassigen Gefilden unterwegs waren, wo es eben genau die Würste gab, die man so in einem Stadion mit Catering nicht bekommt. Die eben nicht massenindustriell gefertigt, ich führe das kurz aus, die nicht massenindustriell gefertigt wurden und so eine Massenwurst sind. Ich wünsche mir die halt vom lokalen Metzger, die dann liebevoll von Omi am Wurststand perfekt zubereitet in ein perfektes Brötchen gepackt werden mit leckerem Senf. Das wäre die 5, aber so eine Wurst bekommt man normalerweise im Profifußball eher nicht.
Oder du bist einfach der Joachim Lambi des Wurstbewertens.
Ist das der aus Let's Dance?
Genau.
Ah, man sieht, es lohnt sich, dass meine Mutter großer Let's Dance ist. Hallo Mama.
Ich wusste, dass Liebe du diese Grüße. Anspielung verstehen würdest.
Liebe Grüße, den kenne ich. Aber der ist auch großer Fußballfan, habe ich gehört.
Ist das so?
Ja. Wirklich? Ja, ich habe den mal irgendwann in irgendeinem Fußballtalk gesehen und er war sehr kompetent. Hat er nicht auch irgendwie so spanische Wurzeln, der Typ, mit?
Das ist Jorge.
Das ist Jorge.
Nee, der ist auf gar keinen Fall.
Das ist Wotzi Mabuse, wie du meinst.
Nein, die auch nicht. Naja, ist auch egal.
Werden wir recherchieren für die nächste Folge. Aber der ist natürlich immer sehr, sehr kritisch. Ne?
Also, selten Zehner.
Ja, aber jetzt war 29 Punkte Gast zuletzt. Ich muss das mit meiner Familie manchmal auch
gucken.
Ja.
Ich muss das nur gucken, wenn ich zufällig
bei deiner Mama
zu Besuch bin, wenn das läuft. Ja.
Ach ja. Ja, also Joachim Thorsten Lambi gab dieser Wurst 4 von 5 möglichen Punkten.
Und jetzt wisst ihr auch, warum die 5 so ohne weiteres noch nicht stattgefunden hat.
Ja, es ist schrecklich.
Und damit beenden wir den Wursttest und gehen zur wahren Wurst, um die es heute ging, nämlich die 3-Punkte-Wurst.
Heute ging es um die Wurst.
Das kann man jede Woche schreiben, darum... Ich hab's beim Leverkusen-Spiel die olle Kamelle benutzt. Bei einem der Bilder habe ich geschrieben, heute geht's um die Wurst. Aber da ging es ja auch um die Wurst. Aber das haben wir ja schon abgehakt. Heute ging es gegen die Eintracht aus Braunschweig. Und unter welchen Umständen ging es gegen sie? Nein, es war eine rhetorische Frage.
Ach so.
Unter den Umständen...
Thorsten liebt es, sich selber Fragen zu stellen und diese dann zu beantworten.
Nein, weil...
Wir sind eigentlich nur Schmuckwerk.
Nein, weil ihr sonst keine Pause gelassen hättet für das Jingle, das nämlich die Frage beantwortet, woran hattet ihr gelegen?
Woran hattet ihr gelegen? Die erste Halbzeit.
Ja, woran hattet ihr liegen in der ersten Halbzeit? Ich würde sagen, an dem Tor von Felix Klaus, dass es 1-0 stand. Ein schönes Tor, auf das wir auch gleich noch genauer eingehen. Als erstes schauen wir uns aber mal kurz die Aufstellung der Fortuna für diese Partie gegen Braunschweig an. Und da stellen wir fest, dass ähnlich wie im DFB-Pokal Emanuel Ior das Startelf-Mandat behalten durfte. Mhm. Und gleichzeitig Shinta Appelkamp in die Mannschaft zurückkehrte für, ja, wie sollen wir das sagen, weil es eine taktische Umstellung ist. Also heute gab es wieder das gewohnte System mit Viererkette, also das 4-3-3. Er kam jetzt zurück, sagen wir mal, für Andre Hoffmann, der heute mit muskulären Problemen passen musste.
Statt Tanaka, der das sonst wahrscheinlich gespielt hätte.
Ja, im Vergleich zum letzten Ligaspiel, aber natürlich nicht im Vergleich zum Pokalspiel. These, vielleicht oder womöglich wurde Hoffmann deshalb auch zur Halbzeit in Leverkusen ausgewechselt, wegen eben jener muskulären Probleme.
Das ist möglich, ja.
Er konnte
laufen, das konnte man nach dem Spiel auf jeden Fall
sehen. Ja, aber das geht ja
nicht meistens an Krücken
beim muskulären Problem. Ja. Und Vincent Vermey, das hatte ich persönlich auch so erwartet, stand wieder in der Startelf. Für ihn musste Mustafa auf die Bank. Warum sage ich das? Weil natürlich André Scheidt, unser Stadionsprecher, das ein bisschen verhunzt hat heute.
Ja, im allerletzten Spiel.
Der allerletzte Name, den er ansagen musste bei der Aufstellung, der war dann Mustafa. Ach nee, machen wir nochmal. Marlon Mustafa.
Und es kam ja noch dicker für Marlon Mustafa. Er saß heute auch 90 Minuten auf der Bank.
Stimmt, ja.
Also kein guter Tag für ihn. Name falsch ausgesprochen. Und einen Einsatz hat er auch nicht bekommen. Dafür war vor allem das Interview der Woche, also noch so gemeiner, da steht er im Fokus, kriegt das Interview der Woche.
Ja.
Man sieht seine 20 Quadratmeter Wohnung. Ich fand die Wohnung von ihm sehr klein. Ich habe ja eine Vermutung, weil ich ja weiß, durch Bekannte, die im selben Haus wie, sagen wir mal, ein beliebter Fortuna-Spieler wohnen, weil ein Großteil der Fortuna-Mannschaft seine Domizile hat. Da wohnen ja eine ganze Reihe. Da sind
die alle, oder viele da in der Ecke.
Und ich vermute, das könnte ein Apartment sein, was sich dort auch befindet. Gar nicht so weit weg von hier, interessanterweise. Ich fand die Wohnung etwas klein. Aber das vielleicht
wo
nur am Rande.
Wo wohnt denn wohl Daniel Thun? Weil das sah schon in dem Sky-Ding ziemlich gut aus, fand ich.
Also allgemein wohnt er ja bei Osnabrück.
Ja, ja, ne?
Da ist ja auch die Family und das ist ja wahrscheinlich so ein möbliertes Apartment, in Düsseldorf hat.
Ja.
Ich glaube aber nicht dort. Ich glaube, das wäre auch nicht gut, wenn Spieler und Trainer, sagen wir mal, in derselben...
Nee, dass er nicht in derselben Hut da wohnt, aber das sah ja schon ganz schön aus, wo Daniel Thun da...
Kaiserswerth.
Weiß man nicht.
Im Arena-Hotel, oberste Etage.
Bei Ruben Hennings in der...
Im Arena-Hotel, oberste Etage. Ja, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ich entschuldige mich offiziell. Das ist die Folge, in der von Thorsten sehr, sehr viel abschweift. Wir wollten ja eigentlich über die Aufstellung reden, beziehungsweise dann über die erste Halbzeit. Gegen Eintracht Braunschweig, da hatten wir ja auf unserer Vorschau-Folge schon darauf hingewiesen, dass die in der Abwehr massive Umstellungen zu tun hatten. Da gehen wir jetzt nicht im Detail ein, außer dass unser Liebling Eisen Ernie nicht dabei war.
Der nicht zu ersetzende Eisen Ernie musste ersetzt werden.
Genau. Aber die erste Viertelstunde oder so gehörte auf jeden Fall der Eintracht. Ich habe jetzt die Rückrundentabelle hier gerade nicht auf, aber die ja in der Rückrunde durchaus...
Die hat genauso viele Punkte gemacht wie wir.
So, und das liegt natürlich bei uns am schlechten Rückrundenstart,
der
unterdurchschnittlich für unsere Verhältnisse diese Saison war. Aber für die Eintracht bedeutet das natürlich eine massive Steigerung gegenüber der Hinrunde, weshalb sie sich ja auch zumindest kurzzeitig letztes Wochenende von den direkten Abstiegsplätzen entfernt hatten. Aber durch die Niederlage heute, ohne dass ich jetzt direkt vor Augen habe, glaube ich, wieder auf einem 17. Platz gerade stehen. Was aber auch daran liegt, dass die Plätze, ich glaube jetzt 11 bis 17 oder 16. Relegationsplatz, dass diese Plätze alle so circa 1 bis 2 Punkte auseinander liegen.
Ja.
Also sobald du in dieser Liga aktuell einen zweistelligen Tabellenplatz hast, bist du massiv in Abstiegsgefahr, glaube ich.
Ja, richtig. Ich glaube,
Nürnberg ist vielleicht noch nicht.
Kaiserslautern ist, glaube ich, 2 Punkte hinterm 12.
Die sind Vorletzter, weil sie ja alles verlieren.
Das genau,
vergisst
richtig.
Man ja durch die Geschichten, dass sie im Pokalfinale stehen. Aber
welches sie wahrscheinlich verlieren werden.
Ach das, also das ist eine steile These.
Ja.
Genau, aber man hat ja gestern bei Union Berlin gesehen, wenn man es mit massiver Defensivtaktik gegen Leverkusen versucht, dann wird man auch verlieren, aber man verliert halt nicht so hoch.
Ja, gut.
Was ja in der Liga dann auch noch vielleicht sogar relevant sein kann, aber im Pokal ist es ja auch wurscht.
Das ist richtig, ob das Ding 1-0 oder 4-0 verlierst, ist ja wirklich total egal. Ja, Braunschweig in so einem 3-3-2-2-System, was ich ganz interessant fand.
Genau, neben Philipp spielt heißt er Fabian? Fabian Krüger? Jetzt bin ich, das ist jetzt peinlich, ne? Florian. Fabian.
Sehr unangenehm.
Florian Krüger, siehst du, ich wusste irgendwas mit F. Der ehemalige Superstar von Erzgebirge Aue, natürlich etwas süffisant, ne? Aber sein Wechsel nach Bielefeld dann und über Belgien jetzt zu Braunschweig, also eine Karriere auf dem absteigenden Ast, das wurde immer schlechter. Ja, also wurde mal als großes Talent gehandelt, damals bei Aue, aber hat da irgendwie das nie so richtig versprochen und diese Saison bei Aue ist er jetzt auch, gehört er nicht zwingend, auch wenn er letzte Woche getroffen hat, so zu den wahnsinnig auffälligen Spielern. Ich fand ihn aber besser als Philipp vorne im Sturm bei den Braunschweigern. Man muss allerdings fairerweise sagen, das haben wir relativ schnell spitz gekriegt, das Toreschießen hat Eintracht Braunschweig jetzt nicht erfunden zwingend, auch wenn sie nochmal letzte Woche 5-0 zwar gewonnen haben. Aber
wer gewinnt denn nicht in Elversberg 5-0?
Gegen.
Oder gegen Elversberg, ja.
Ja, aber die Anfangsphase ging an sie und sie hatten auch, ich weiß jetzt nicht, wer es genau
Philipp.
War. Philipp. Eben jener Philipp.
Den musste ich gerade so schmunzeln.
Genau, eine große Torchance, die allerdings Kastenmeier dann sehr gut rausfischt. Und von wem war der Flachschuss aus spitzem Winkel später? Wir nehmen natürlich auch sehr eng nach dem Spiel auf, sodass wir jetzt überhaupt keine Gelegenheit hatten, das alles im Detail nochmal anzugucken.
Donkor.
Ah, das war Donkor. Der ist auch neu in die Mannschaft gekommen durch die ganzen Wechsel, die nötig waren.
Ja, die Fortuna hat halt eingeladen, ne? Sie hat eingeladen, ausgekontert zu werden.
Genau. Und also was wir nicht gemacht haben im Heimspiel heute, und das funktioniert auch natürlich nicht in einem Heimspiel gegen den, sagen wir mal, Tabellenvorletzten oder 16. Wir haben nicht komplett wieder auf eine Umschalttaktik wie gegen den HSV gesetzt, weil es klar war, dass Braunschweig würde natürlich auch den Ball nicht so sehr wollen in Düsseldorf, dass diese Taktik erfolgreich sein könnte. Das war aus meiner Sicht in der Anfangsphase ungewollt so. Und nach dieser Viertelstunde hat Fortuna ja dann auch das Kommando übernommen. Und ohne, dass ich die Statistik jetzt schon aufgemacht hätte, ich behaupte mal, Fortuna hatte mehr Ballbesitz als die Eintracht. Aber
ja, also die erste Viertelstunde war aus meiner Sicht ja tatsächlich das große Problem der Fortuna. Da hatten wir auch mehr Ballbesitz, aber wir haben uns halt einfach auskontern lassen. Also wir haben
60-40.
60-40 ist eine ganze Menge. Wir haben am Anfang schön eigentlich den Ball laufen lassen und haben dann aber zu risikoreiche Steckpässe gespielt, die irgendwie, so eigentlich ohne Not dem Gegner in die Füße kamen. Und dann hat Braunschweig das gemacht, was sie tatsächlich prinzipiell ganz gut können, also bis auf den Abschluss dann halt, nämlich schnelles, direktes Konterspiel über wenige Stationen. Unsere Restverteidigung sah dann auch nicht immer so super aus. Und so gab es halt tatsächlich
also in
drei
Phase,
oder vier Situationen in der ersten Viertelstunde, wo ich schon nicht glücklich mit war.
Nee, das kann man sagen. Also die Anfangsphase war nicht so gut und Fortuna musste das, wie das so ist, überstehen. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht das erste Heimspiel dieser Art, also nicht nur diese Saison, das man so kennt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Du spielst gegen ein Team eher aus der unteren Region, das nicht so viel zu verlieren hat. Das stößt sich so ein bisschen die Hörner ab. Sowas musst du dann manchmal auch überstehen, vor allem wenn du aus einem Pokalspiel kommst, das ja auch Kraft gekostet hat. Und dann übernimmst du halt als vermeintlich favorisiertes Team so langsam die Kontrolle, musst dann zusehen, dass du deine Tore machst und meistens ist dann mit so einem Tor auch der Widerstand so gebrochen. Und größtenteils würde ich das, also Braunschweig ist irgendwann in der zweiten Hälfte, in der Schlussphase haben sie noch mal ein bisschen was versucht und kurz nach der Pause, aber ansonsten gingen alle anderen Spielphasen mehr oder weniger an die Fortuna auch in der zweiten Halbzeit dann, aus meiner Sicht. Und so ist es dann auch nach einer Viertelstunde. Ich habe gerade nachgeguckt bei den Expected Goals. Da sieht man jetzt auch in den Spieldaten, also 1,76 für die Fortuna zu 1,25. Also Braunschweig hatte durchaus die Chancen, um ein Tor zu erzielen. Florian Krüger schiebt auch also sehr frei nochmal so eine ganz lange Flanke in der ersten Halbzeit rechts am Tor vorbei. Das waren schon ein paar Chancen, aber eben, wie du auch sagtest, sie waren halt dann im Abschluss nicht gefährlich genug. Oder wie Maxims, liebe Grüße, kleiner Sohn, so schön gesagt hatte während des Spiels zu Braunschweig, ja, die müssen Tore üben nächste Woche im Training.
Ja, im Training müssen die Tore üben. Ja. Ja.
Und hat er richtig.
Genau.
Hat er recht,
hat er richtig, ja.
Thorsten, du hast gerade eben... Ach, Rückenschmerz.
Oh, du bist auch echt alt.
Ja, ich bin alte alt. Mann. Du hast gerade eben unbewusst oder bewusst, weiß ich gar nicht, den zweiten Fluch, den wir gebrochen haben, schon angesprochen.
Ja.
Denn du sagtest, wir kamen ja nach einem Pokalspiel. Ne? Die Fortuna hat im Pokal gespielt in Leverkusen. Das Ergebnis kennen wir leider alle. Aber in dieser Saison war es tatsächlich immer so, dass wenn wir ein Pokalspiel hatten und vor dem Spiel haben wir auch noch jemanden getroffen, der uns sagte, ja, ja, aber nur wenn wir gewonnen hatten, meine Freunde. Mhm. Also ein gewonnenes Pokalspiel führte in der Vergangenheit zu einer Niederlage im darauf folgenden Pflichtspiel. Und auch diesen Fluch konnten wir jetzt brechen. Es war ja, wie gesagt, auch kein gewonnenes Pokalspiel, aber Pokalspiel, folgendes Spiel wird verloren. Auch dieser Fluch, machen wir einen Haken dran, ist für diese Saison nicht mehr relevant.
Vielleicht war ja auch der diagonale Brötchenschnitt beim Wurstorakel der entscheidende Faktor, der dafür gesorgt hat, dass auch das dieser Fluch nicht gegriffen hat.
Ja,
ja, das
und,
stimmt.
Dann erwähnen wir doch noch den dritten Fluch.
Und den würde ich gerne in der Pause
erwähnen.
Ja, okay,
dann erwähn du den dritten Fluch in der Pause. So, kommen wir aber nun zu der besseren Phase eigentlich. Jetzt haben wir lang genug über Braunschweig gesprochen, was sie gemacht haben, was sie nicht gemacht haben. Sie haben auch ganz ordentlich verteidigt, lange Zeit, aber Fortuna hat halt sukzessive den Druck erhöht. Da ging sehr viel über die Außenbahnen heute. Mir ist da Emanuel Ioa sehr positiv aufgefallen.
Ja, gute Antritte.
Jollis immer ein Faktor natürlich. Also mittlerweile merkt man auch, wie viel Respekt der Gegner bei ihm hat. Und trotzdem läuft er sich immer frei in manchen Situationen und kann der Gefahr herbei beschwören. Nur wer wirklich keinen, zumindest im Abschluss, guten Tag bei Fortuna heute hatte, war Vincent Vermeij.
Wie sagte Martin so schön, ja, also er arbeitet sich mit dem Spiel wieder auf eine Saisonabschlussnote von 3 hin.
Ja, zwischendrin hat er ja wirklich diese Phase gehabt, wo er alles getroffen hat, ja. Einfach wie er wollte.
Ja.
Heute hat er alles außer dem Ball getroffen.
Ah ja, Luftloch geschlagen da nach der Hereingabe.
Also, und, also er hat da vor allem er hat die größte Chance der Fortuna in der ersten Halbzeit. Das ist in der 23. Minute. Da ist es die Hereingabe von Appelkamp, der dann im Strafraum schon flach rüberlegt. Er ist auch frei und ja, schießt ja, ja. Er sich, also trifft er den Ball nicht richtig, schießt
ja,
er
Luftloch
sich selber
geschlagen,
an.
Ne? Also er tritt am Ball vorbei mit dem rechten Fuß.
Streift
der Ball
ihn nur so ein bisschen.
Streift ja. Ihn dann quasi am linken Standbein. Und ja, durch die Wucht der Schussbewegung kommt er auch so ins Taumeln, kann also nichts machen. Es erinnerte mich an die Szenen, die wir im Auswärtsspiel in Paderborn gesehen haben, wo also auch ähnlich qualitativ
von ihm und da ferner,
von, ja. Genau, zwei solche Hereingaben auch so mit einer ähnlichen Qualität verarbeitet wurden.
Und da hat es sich ja gerecht und das war auch mein Gedanke in dieser Phase, das hatte ich glaube ich auch zu dir gesagt, nicht, dass ich das hier recht, dass wir diese Dinger nicht gemacht haben. Wir hatten immer mal wieder Reingaben, an denen dann eben Vermeij oder jemand anders so vorbeigeflogen ist.
Oder sie kamen ein bisschen zu weit in den Rückraum,
in
dass
den
dann
Rückraum.
Keiner mehr da war.
Jollis hatte mal ein sehr schönes Dribbling auf der linken Seite, wo er so gegen drei Leute sich durchgesetzt hat und dann schiebt er den Ball flach in den Rückraum, aber niemand hat die Position da besetzt. Was man allerdings sagen muss, mit Vermeij im Angriff wirkt der Strafraum besetzter als mit Mustafa Mustafa.
Ja, oder später auch da ferner.
Ja, das war mehr dann unter da ferner liefen. Von ihm, ja. Dankeschön. Danke,
ja.
danke. Das muss man Vermeij zugutehalten, dass er eine gewisse Präsenz da hat und natürlich auch immer wieder Räume schafft für andere. Und wer mir zusätzlich da auch insgesamt auch ganz gut gefallen hat, nicht nur wegen seines Assists, Schinter Appelkamp.
Ja,
der zwar nicht immer, also er bereitet auch die Großchance ja von Vermeij dann hervor, der zwar nicht immer den direkten Pass hat, aber es ist ja eine Stärke von Appelkamp, dass er so diesen drittletzten Pass sozusagen, wenn man spielt. Oder ne, zweitletzten. Ne?
Was ist ja, jetzt? Der Vorletzte. Man müsste auch für sowas müsste man Pre-Scorer-Punkte bekommen, finde ich.
Ja, da würde er sammeln. Gibt es das in anderen Sportarten? Ich glaube ja, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, also auf jeden Fall immer so ein Fuß so mit drin. Und er hat auch in der einen oder anderen Szene wieder diese Giftigkeit gezeigt, die ihn diese Saison so ein bisschen stärker auszeichnet, dass er auch mal so einen Ball stibitzt.
Ja, und was mir auch aufgefallen ist in der zweiten Halbzeit, insbesondere in ein, zwei Situationen, dass er eine gewisse Robustheit auch wirklich hat. Ja. Im Zweikampf, dass er nicht mehr so schnell dann sich abkochen lässt und auf dem Boden liegt und dann im Zweifelsfall nicht gegen ihn gepfiffen wird, sondern sagen wir mal, eine gewisse Körperlichkeit, dass er dagegen hält, das hat mir auch ziemlich gut gefallen heute.
Ja, das heißt also, der Druck wurde immer größer letztendlich. Es gab noch eine Spielunterbrechung, als Felix Klaussen scheinbar böseres Foul spielt. Wir haben eben nur eine kurze Zusammenfassung gesehen. Da war es nicht drin. Tobi schrieb mir, also unser Fortuna-Podcast Tobi hier, schrieb mir, da hätte Klaus durchaus Glück gehabt, kein Rot zu bekommen. Im Stadion haben wir es nicht so gesehen. Ne?
Also aus meiner Sicht war nicht mal gelb gerechtfertigt.
Ja, habe ich auch gedacht.
Sie rasseln irgendwie so ineinander.
Auf jeden Fall beide zum Ball.
Ich bin ja eh derjenige, der immer mit der etwas rosa-roteren Vereinsbrille auf solche Zweikämpfe guckt. Ich hätte ganz klar gesagt,
Der andere war es.
Ja. Nein, der andere spielt den Ball.
Der andere spielt den Ball, aber sie rasseln dann halt zusammen. Ne?
Ja, also Klaus springt, also untertritt ihm dann halt auf den Fuß, weil er zu spät kommt. Mein Eindruck aus dem Stadion, wie gesagt, ich habe es nicht nochmal in Fernsehbildern gesehen. Und Tobi meinte, das sei jetzt aber so die Art Szene, so vielleicht mit offener Sohle.
Trefferbild.
Na, die halt in letzter Zeit auch durchaus schon mal härter gepfiffen wurde. Und zumindest die Reaktion des Schiris war sofort gelb. Ne? Yeah, also war jetzt nicht so, bringt mal alle ruhig, sondern richtig hin, sofort gelbe Karte raus. Also das schien mir dann schon so. Und da ja nun Felix Klaus dann auch gleich eine andere Rolle spielte, ist das natürlich dann schon ein Schlüsselmoment.
Auf jeden Fall.
Denn da ist es Emanuel Ior von der linken Seite.
Ja, natürlich. Du willst immer was sagen.
Nee, ich schalte mich ein, wenn ich das für notwendig erachte.
Ah, okay.
Ja. Die Spielanalysen überlasse ich natürlich euch alten
Hasen. Nö. Ja, da darfst du natürlich schon was sagen. Nur die Begrüßung darfst du nicht klauen.
Entschuldigung.
Ja, also das 1-0 wird dann über Emanuel Ior auf der linken Seite eingeleitet, der sich schön durchsetzt, in die Mitte flankt. Da ist, glaube ich, erst Vermey und dann Appelkamp, der den Ball schon bewusst irgendwie mit dem Fuß noch weiterleitet, ne, weil er sieht, ich komme...
Also Vermey springt wieder vorbei.
Ja, okay. Ja, vielleicht auch vorbei, aber auf jeden Fall schafft er natürlich Raum damit, weil er mindestens einen Verteidiger... er bindet natürlich auch einen Verteidiger. Und Appelkamp macht aber eine bewusste Bewegung mit dem Fuß, weil er weiß, ich komme selber nicht mehr dran und da steht womöglich Klaus noch hinten. Ach nein, wir haben ja gesagt, wir nehmen
das machen wir nicht mehr.
Wir machen das jetzt mal Mustafa, als Hommage an André Scheidt, der dann diese Flanke, ja, Volley so leicht gegen die Laufrichtung
einfach reinzimmert.
Reinwemst.
Reinwemst. Heute wird nicht eingeschweißt.
Heute wird
rein. Man muss sich ja auch abwechseln und in den Begrifflichkeit.
Das war zu dem Zeitpunkt dann, weil der Druck, also Fortuna hatte vielleicht nicht so die drei klaren Torschüsse wie Braunschweig, aber eine Vielzahl von Strafraumszenen, die alle mal, wenn da nicht noch ein Fuß dazwischen gewesen wäre und sonst was, oder eben natürlich die Vermeidungschance, die größte im Spiel war bis dahin, auch zu Toren hätten führen können.
Ja, es war so ein bisschen wie in Kaiserslautern, wo ja auch dann irgendwann spürbar war, okay, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt mal einen Gang hochgeschaltet und jetzt wird mal der Druck erhöht. Ne?
Es dauert
und
jetzt es, einfach es ein bisschen,
wird,
aber es
genau,
kommt.
Genau, ne? Wir machen jetzt ernst, ab jetzt spielen wir richtig mit und dann wird das hier gleich wohl passieren.
So. Und das Tor von Felix Klaus war natürlich folgerichtig, aber auch wichtig, dass wir diese Phase dann, gerade nach dem Fehlschuss von Vermey, dass wir diese Phase nicht mit 0-0 beenden, sondern jetzt kurz vor der Pause dir zum psychologisch günstigen Zeitpunkt. Denn wir wissen ja alle, es gibt ja so viele psychologisch ungünstige Zeitpunkte,
ein Tor zu schießen,
zu denen man Tore schießen kann. Also zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Pause gehen wir dann mit der Führung in dieselbige.
Ich finde es aber total spannend, ganz kurz noch, dass Braunschweig auch 14 Torschüsse hat, laut Statistik wie wir. Das hätte ich jetzt niemals, also ich meine, ich habe das auch wahrgenommen, dass die einige Chancen hatten, die sie halt alle irgendwie verkackt haben. Aber dass die komplett identisch viele Torschüsse hatten wie wir, hätte ich jetzt nicht gesagt.
Ist natürlich nicht jeder Torschuss gleich eine Chance, aber und ja. Da waren ja auch Fahrkarten dabei, aber bei uns natürlich genauso.
Ja, ja, total. Also,
die Chancenbewertung, die ist ja, die findet ja immer subjektiv im Kicker statt. Ich finde die aber immer ganz interessant. Der Kicker zählt ja, was er als Chance erachtet. Es wird aber auch nie aufgeklärt, welche Szenen eigentlich damit gemeint sind, sondern der Kicker hat am Ende dann immer nur Chancen 7-3. Mhm. Und dann kann man sich selber so errechnen, also zum Beispiel Leverkusen, weiß ich jetzt noch, war 11-3 Chancen, hat der Kicker notiert.
Ja, 3 vor Fortuna-Seite würde ich zusammenbekommen, ja.
So, und ich würde jetzt bei Braunschweig auch. Muss Kastenmeier noch mal einen Schuss abwehren? Ja, doch, ja, in der zweiten Halbzeit, dazu kommen wir dann auch gleich. Aber da würde ich das ja, so drei oder vier Chancen würde ich Braunschweig würde ich notieren. Ja. Fortuna müsste ich jetzt die Anzahl überlegen. Wir haben schon noch Torchancen, so ist es nicht. Aber natürlich sind wir, also sagen wir es mal so, wir haben in der ersten Halbzeit mangelt es ein bisschen an Effizienz. Ja. In der zweiten Halbzeit, da greife ich jetzt etwas vorweg, haben wir dann einfach sehr viel Spielkontrolle. Ne, da braucht es dann gar nicht mehr so viele Chancen und wir besprechen das ja dann auch noch alles gleich. Aber da haben wir es im Griff und machen gar nicht mehr so den massiven Druck, um eben auch nicht diese Gefahr zu haben, in Konter reinzulaufen. Warum auch, wenn man 1-0 führt. Aber dazu später.
Ja, statt in Konter sind wir in die Halbzeitpause, in eine gewisse Ecke gelaufen. Und da
alle zusammen
sind wir, also ich bin irgendwie an meinem Platz geblieben.
Aber ich werde Pipi machen.
Gedanklich sind wir in Andis Pyro-Ecke gelaufen.
Andis Pyro-Ecke.
Und in Andis Pyro-Ecke war diesmal nicht so viel los wie zuletzt, aber dennoch ein paar Dinge, über die ich sprechen möchte. Das erste ist der dritte Fluch, denn ihr wisst, wir befassen uns hier in meiner Pyro-Ecke kompetent mit allen Themen rund ums Fansein und dazu gehört für Menschen wie mich, aber auch euch, würde ich behaupten, auch immer, dass man adrett ausschaut im Stadion und das konnten wir an diesem Spieltag, ich weiß nicht, dein Trikot ist wahrscheinlich noch nicht angekommen.
Oh ja, dazu kann ich genau das kritisch auch anmerken. Ist ja super, also wir hatten ja schon letzte Woche gemoppert, dass die Nummern im Fanshop nicht da waren. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man am Tag der Veröffentlichung ein Trikot bestellt, das dann zu einem Zeitpunkt X getragen werden soll von der Mannschaft, dass dieses dann einfach, und ich habe es wie gesagt am Tag der Veröffentlichung bestellt, nicht rechtzeitig eintrifft. Also danke dafür. Es ist jetzt nicht so schlimm, weil man natürlich ein Sondertrikot jetzt nicht für ein Spiel bestellt, sondern weil man es allgemein gut findet und vielleicht immer mal wieder dann benutzen möchte in der Zukunft. Aber das ist natürlich alles in allem sehr unglücklich gelaufen. Ich will es jetzt aber nicht zu einem extra Themenpunkt hier machen. Nein.
Aber denn dieses Sondertrikot ist der dritte Fluch. Die Fortuna hat in der Vergangenheit das ein oder andere Sondertrikot mal herausgebracht. Nehmen wir mal das Toten-Hosen-Trikot, welches wir gegen die Bayern getragen haben. Gut, das war jetzt auch vielleicht nicht ganz glücklich gewählte Partie dafür. Dann gab es das Jacques Tilly, es gab diverse Narren-Trikots.
Ich glaube, das haben wir gegen den HSV getragen, kann das sein?
Ja, da haben wir, glaube ich, unentschieden gespielt 1-1. Damals, ne? 1-1, ja. Und ja, so geht die Mär, dass die Fortuna bisher noch nie in einem Sondertrikot ein Spiel für sich gewinnen konnte. Und auch das haben wir dann heute geändert. Also, das
drei
ist
Flüche
der dritte, Preis drei Flüche einem. Zum Preis von einem heute gebrochen. Wir sind da sehr zufrieden. Also, das war Fluch Nummer 3. Die Düsseldorfer Fans haben sich dann noch von einem vermutlich der Ultra-Gruppe oder Ultranamen Mitglied verabschiedet. Es gab wohl einen Todesfall. Schumi, den ich persönlich nicht kenne, sagt mir tatsächlich nichts, ist wohl verstorben und deswegen gab es eine kleine Choreografie. Es war das Konterfei von ihm in weiß auf schwarz gemalt und es wurden schwarze Tafeln hochgehalten und dann stand da, glaube ich, Ruhe in Frieden, Schumi.
Leute, die nicht über Spotify, sondern in einem vernünftigen Podcatcher diesen Podcast hören, sind im Vorteil, die können das jetzt sehen.
Die können das jetzt sehen und da steht, für dich bleiben wir hungrig, für Schumi. Und dann wurden...
Was natürlich unsere Gruppe irritierte, denn sagen wir mal so, eine Person aus unserer Gruppe, ohne dass wir da jetzt näher eingehen, könnte sich bei diesem Namen angesprochen fühlen. Aber wir waren sehr froh, dass diese Person noch unter uns weilte.
es wurden dann noch 3 Pyrofackeln links, rechts und in der Mitte.
Mit Anpfiff
angezündet. Und als diese 3 Pyrofackeln aus waren, war auch irgendwo im Oberrang 165 oder sowas, oder 163, war auch noch ein kleiner Schriftzug für Schubi mit einer weiteren Pyrofackel. Die Braunschweiger haben ebenfalls geschwiegen und das Ganze wurde dann also 5 Minuten lang. Und hatten ein Transparent, genau.
Das wollen wir auch positiv anmerken, aber wir sind ja mit Braunschweig, was das Gründungsjahr betrifft, durchaus
verbunden.
Ja. Und wir mögen beide Hannover nicht.
Auch
das. Was die Braunschweiger sehr, sehr häufig kundtaten, das liegt natürlich daran, dass sie nächste Woche das Derby haben.
Ja, da wünschen wir ihnen viel Erfolg nächste Woche.
Ja, ganz uneigennützig.
Ne? Ja, und die, genau, dann wurde 5 Minuten geschwiegen. Und danach ging der Support los. Es gab vor dem Spiel noch ein Spruchband: Bei einer Mannschaft mit Herz und einer Kurve mit Stolz ist jedes Spiel ein Sieg.
Von den Braunschweigern oder von den Fortunen?
Nee, von den Fortunen.
Ach so.
Und dann hatte ich noch wahrgenommen, da weiß ich jetzt gar nicht tatsächlich, worauf sich das bezieht. Also die einzig wahren Farben für uns sind Rot und Weiß. Gut, das weiß ich, worauf sich das bezieht. Und darunter stand dann aber, lasst das Fortuna-Logo, wie es sich gehört, auf dem Trikot und überall.
Okay.
Ob das jetzt mit dem Sondertrikot zu tun hat, wo dann, Neon-Schildartig das Logo quasi rot auf schwarz ist. Oder das Einzige, was mir noch einfällt, ist das lustige invertierte Fortuna-Logo auf der Geschäftsstelle am Flingerbruch, was da lange...
Hing. Das mal falsch bestellt wurde. Ja, also ich finde das auf dem Sondertrikot jetzt nicht so schlimm. Ich finde das halt...
Aber das wurde, glaube ich, diskutiert.
Ja.
Also zumindest online wurde das, glaube ich, angesprochen, dass das nicht so
da kann
cool
man
ist, das Wappen zu verändern oder das Trikot zu verändern.
Okay, ich verstehe den Kritikpunkt. Rein farblich passt es zu diesem Trikot natürlich irgendwie besser.
Ja.
Ich persönlich habe da nicht so das Problem mit. Ich warte ja auch noch auf die Wappenversionen von unserem Wappen von Aline, die sie dann mal macht.
Also, unsere
Neon-Version, so die Grid-Version, die 3D-Version.
Ja, die Pride-Version in Regenbogenfarben.
In Regenbogenfarben, ja, das machst du gerne.
Geil, ja, bist du wieder ganz schnell mit dabei.
Nee, das Logo verändern geht tatsächlich relativ schnell, glaube
okay.
ich.
Okay.
Aber so, also Bettwäsche und Konterfei ist
also. Okay, also auf jeden Fall die Diskussion habe ich nicht mitbekommen.
Ich auch nicht.
Darf man auch legitim diskutieren, meiner Meinung nach? Also halte ich jetzt nicht für Quatsch, das zu diskutieren. Ich persönlich habe kein Problem damit. Ich verstehe aber, wenn Leute sagen, nee, Logo gehört nicht
aber jetzt tragt ihr zum Beispiel gerade beide, unabhängig voneinander, ein bordeaux-rotes Oberteil mit einem schwarzen Querblock sozusagen drauf und dann steht da in Weiß Düsseldorf und dann ist auf dem Schwarz ja auch noch in Weiß dann das Fortuna-Logo drauf.
Gut, aber das ist halt so die klassische Schwarz-Weiß-Version, die man natürlich auch bei den meisten Unternehmen wirst du von deinem Unternehmenslogo wirst du auch immer eine Schwarz-Weiß-Variante
haben.
Ja,
aber ich finde, also für mich ist das jetzt kein riesengroßer Unterschied. Ne?
Also wenn du ein Briefpapier hast, was jetzt aber auch nur oder ein Druck, der nur zweifarbig ist, dann hast du ja automatisch eine Schwarz-Weiß- Version. Ne? Und das ist jetzt also vielleicht...
Nicht die farbliche Anpassung wie auf dem Trikot.
Ja, ne? Vielleicht geht es halt so ein bisschen in die Richtung während den Anfängen und sonst was. Übrigens, kleiner Vorteil an dem bordeaux-roten Shirt mit diesem ich würde jetzt sagen, Überbrustring namens Düsseldorf. Wenn man wie ich heute das klassische Standard-Heimtrikot weiß-rot gestreift aus dieser Saison trägt, dann scheint der Schriftsatz Düsseldorf durch das Weiße so schön hindurch.
So.
Das sind die Pro-Tipps.
Das ist das adrettgekleidete, was Andi eben ansprach.
Die natürlich dafür hört ihr diesen Podcast, damit ihr diese Pro-Tipps von mir bekommt.
Ja, der einzig wahre Mode-Podcast über die Fortuna.
Mode, Pombeeren, Tops, EM, Stickerhefte. Es ist schon wieder prall gefüllt mit Quatsch.
Ja, also dann beenden wir doch auch diese Pyro-Ecke. Es gab nicht viel Pyro und aus Pietätsgründen werde ich heute nichts bewerten.
Okay.
Und deswegen starten wir jetzt in die zweite Hälfte und fragen uns mal wieder.
Woran hat es gelegen?
Die zweite Halbzeit.
Das gibt Ärger mit deiner Frau.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Ja, woran hattet gelegen die zweite Halbzeit? Danke, Peti, dass du uns das hier fragst. Das wollen wir doch gerne beantworten. Auch in der zweiten Halbzeit hat es am langen Ende an einem Tor gelegen, was die Fortuna erzielt hat. Und zwar wenige Minuten nach Wiederanpfiff.
Ich möchte fast sagen, zum psychologisch günstigen Zeitpunkt danke, nach der Pause.
Danke für diesen Einschub, Thorsten. Wir haben uns ab dem Anpfiff der zweiten Halbzeit, ab dem Anpfiff der zweiten Halbzeit ungefähr 5 Minuten lang geärgert. Also ich zumindest.
Echt?
Ja, weil die Fortuna 5 Minuten lang gar keinen Ballbesitz hatte.
Ach ja, stimmt.
Die Braunschweiger sind aus der Kabine gekommen und haben sich wohl gedacht,
den Ball unter den Arm geklemmt und sind übers Feld gelaufen.
Da haben wir wohl etwas gut zu machen aus der ersten Halbzeit. Lass uns das doch mal versuchen, möglichst schnell in Tore umzumünzen, unsere Bemühungen. Und die Fortuna hatte 5 Minuten lang wirklich große Probleme. Ist kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen, wenn dann über weite Befreiungsschläge, die aber Stantepede, heißt glaube ich das Fachwort dafür, wieder zurückgeflogen kam. Und
Stantepede, ja, oh, schön. Lateinisch hier mal, ne? Stehende Fußes.
Ja, ja. Und
Stante, ja. Ja. Ist ja auch egal. Naja, wenn du das hier einschmeißt.
Und dann war aber tatsächlich mit meinem Blick, ich wollte nämlich für diesen Podcast genau wissen, wie viele Minuten es sind, die Fortuna keinen Zugriff auf das Spiel hat. Es waren 4 Minuten und 54 Sekunden.
Danke, Andi.
Gerne.
Ich dachte, du bist in der Zeit zurückgereist und hast nochmal alles nachgezählt.
Und dann hatten wir einen hohen Ballgewinn an der Mittellinie und konnten einen ersten, gar nicht so ungefährlichen Konter fahren. Und ab dem Moment war es dann auch wieder so, dass wir ja wieder die Herren im Hause waren. Und das gendere ich jetzt explizit nicht. Wir waren die Herren im Hause und hatten dann wieder das Heft des Handelns fest in der Hand und konnten mit scharfem Schwert
in den
wie ein warmes Messer durch die Butter unsere Kombinationen in die Hintermannschaft der Braunschweiger Eintracht meißeln.
Da hast du dich ganz schön in die Ecke metaphiert,
ja,
ne, möchte ich sagen. Ich glaube, was vor allem aber natürlich der entscheidende Punkt ist eben dieses 2:0, das dafür sorgt, dass, ich sag jetzt mal, Ruhe im Karton herrscht. Da gibt es einen Freistoß, der auf die linke Seite lang ausgeführt wird und da ist Tim Oberdorf, of all people, den in die Mitte köpfen möchte, meine ich.
Ja,
und möchte. Besagter Florian Krüger von eben fährt dabei den Arm aus und der Ball gerät an den Ellbogen. So, und jetzt haben wir doch eine spannende Situation. Also erstmal, was ist passiert? Daraufhin, aus dem Freistoß wird dann nichts. Beziehungsweise, ich glaube, es entsteht eigentlich eine weitere Ecke. Die Sache wird geprüft, VAR. Der Schiri guckt es sich am Bildschirm an und entscheidet, aus meiner Sicht zu Recht,
vollkommen,
auf Elfmeter. Diesen Elfmeter schnappt sich der Führende der Torschützenliste der zweiten Liga, Christos Jolles, und ja, zimmert den, schweißt ihn, wämst ihn humorlos in den linken oberen Winkel des Tores. Soweit, so gut. Ja, was machen wir mit dem Handelfmeter? Ach, mal eure Meinung vielleicht, bevor ich meinen Senf dazugebe, insbesondere nachdem ich ja unter der Woche auch mich ein bisschen echauffiert habe über den Handelfmeter gegen Fortuna beim 4:0 in Leverkusen.
Was machen wir damit? Ich finde den vollkommen gerechtfertigt.
Okay, okay.
Also ja. Im Stadion habe ich nicht gesehen, was da genau passiert ist. Also ich glaube, wir waren ja alle erstmal so, ja okay, geht weiter, und dann hieß es irgendwann, oh, es wird geprüft.
Also die Berührung hatte ich gesehen, dass da irgendwas nicht koscher war.
Ja, das wurde auch sofort diskutiert, aber
natürlich nicht aus der Nähe, ob es jetzt ob diese Aktion strafmündig ist. Ja? Strafbar. Ob sie ins Fußballgefängnis muss.
Ja, wie der Andi. In den Stadionknast.
In den Stadionknast. Da wollte ich Henrik heute schon hinschicken. Er war heute
hat auf er gezündet, dem Weg, hat eine Fackel hochgehalten.
Nein, auf dem Weg zum Wurstkaufen. War ja ein bisschen frech. Und da habe ich gesagt, wenn du weiter so frech bist, kommst du ins Stadionknast. Den gibt es hier gar nicht. Da habe ich mir gezeigt. Ja. Ich halte den Elfmeter auch für durchaus gerechtfertigt, denn es gibt eine aktive Bewegung des rechten Ellenbogens des Spielers.
Aus, oder?
Ja, aber er geht halt mit dem Ellenbogen. Ich mache das gerade so wie beim Ententanz, müsst ihr euch das vorstellen. Genau, mein rechter Ellenbogen geht in einem abgewinkelten, ich halte meine rechte Hand vor meiner rechten Brust und fahre dann mit dem Ellenbogen.
Das wollt ihr gerade nicht sehen.
Quasi so auf Schulterhöhe hoch. So.
Ja, ja, ja. Kommt doch mal so eine Wolke. Also ich sitz neben Andi.
da kommt einiges hervor.
Leute, wir
verstehen ja alle, was du sagen möchtest.
Ja.
Also der Ellbogen, der fährt hervor. Und ja, das ist für mich der große Unterschied zum Elfmeter. Gegen
Fortuna in Leverkusen. Ich glaube, du machst jetzt eine konträre Meinung auf und sagst, Zimmermann. Nein, das war doch niemals ein Elfmeter.
Nein. Denn ich habe ja die Meinung vertreten, dass ich diesen 4:0 Elfmeter problematisch fand. Und da war ich ja nicht der Einzige.
Ja.
Also
ne,
Manuel Gräfe ja mir zum Beispiel beigepflichtet. Weil ich eben fand, da hat Zimmermann eine natürliche Bewegung gemacht. Das habe ich ja letzte Folge beschrieben, aber die Bewegung von Krüger ist halt wirklich eine, das ist, ne, du streckst ja nicht einen Ellbogen raus als natürliche Haltung in so einer Szene, sondern das ist eine Bewegung, mit der du billigend in Kauf nimmst, dass der Ball da abprallt.
Wir hatten übrigens die gleiche Szene nochmal auf der anderen Seite im Laufe der Halbzeit, wo Zimbo wieder angeschossen wurde und wieder die Hand am Ball war, aber die wurde ja auch entsprechend einfach
abgepfiffen. Bei Zimmermann, meine ich, anzeigt, dass er den Ball gegen die Hüfte bekommen hätte.
Ja?
Ja, er echauffiert sich in Richtung des meckernden Gegenspielers.
Ja, wobei der Schiri hat das ja überhaupt nicht.
Zeigt ihm auch direkt an, nee, Freunde, das war an der Hüfte.
Ah, okay, ich hatte gedacht, er hat quasi nochmal gezeigt, dass es so angelegt war. Also so hatte ich das verstanden, dass er sagt, ich hatte angelegt.
Also ich wollte das...
Falsch.
Ich wollte das auch nur noch mal im Unterschied zu dem Handelfmeter gegen uns in Leverkusen, ich hoffe nicht durch die rot-weiße Brille, sondern einfach neutral bewertet, dagegen stellen. Den gibt er richtigerweise, meiner Meinung nach. Und das sorgt schon für sehr viel Sicherheit im Spiel der Fortuna. Und man muss dann auch sagen, und ich hatte es eben ja ein bisschen vorweggenommen, dann haben wir die Spielkontrolle. Ich sage jetzt nicht, Fortuna tut nur das Nötigste, also wir versuchen schon immer mal nach vorne zu gehen, aber wir schnüren sie nicht mehr so sehr, also manchmal schnüren wir sie schon am Strafraum ein, es wird am Ende dann nicht immer so präzise hier und da gespielt, aber ja, also der ganz große Druck ist nicht mehr da und muss es ja auch nicht. Und das ist ja etwas, wenn wir jetzt mal the big picture hier wählen, das ist ja auch etwas, was wir im Laufe dieser Rückrunde gelernt haben. Dass wir als Mannschaft kontrollierter diese Spiele spielen, nicht mehr super wild, wo wir nur noch nach vorne laufen, dann hätten wir vielleicht heute 5-2 gewonnen, sondern dass wir das jetzt kontrolliert machen. Wir spielen schon wieder 0.
Ja, wir haben ja auch ein ganz hervorragendes Torverhältnis. Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie was aufholen müssen.
Ja, genau, wir müssen ja nicht punkten.
Und also auch da muss man schon sagen...
61 geschossene Tore
in der Liga. Und wir kommen ja trotzdem noch aus dem Pokalspiel. Das heißt, ein bisschen mit Kräften haushalten, ein bisschen mit möglicherweise muskulären Themen, die uns ja in dieser Saison durchaus
vertunen. Und da hat Tune auch nicht früh gewechselt. Ne?
Ja.
Ich hatte das erwartet, dass man vielleicht... dann so jemanden wie zum Beispiel Johannesson rausnimmt, der, wie ich fand, jetzt auch heute nicht so den besten Tag hatte, immer mal wieder so ein paar blöde Fehlpässe dabei. Genau, genau. Man hatte manchmal bei ihm das Gefühl, er spielt das ein bisschen zu lässig.
Ja.
Da hatte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass Sobotka vielleicht ein bisschen früher kommt. Ne? Kam dann auch in der Schlussphase, wenn auch nicht für Johannesson.
Der erste Wechsel in der 77. Minute.
Genau. Und das fand ich überraschend nach dem Pokalspiel, wo man ja denkt, okay, es steht 2-0 und vielleicht willst du halt die Kräfte ein bisschen...
Ja.
Hausieren jetzt eben auch aufgrund der Erfahrungen in dieser Saison, dass das nicht immer so erfolgreich lief.
Ja.
Aber nein, und ist ja auch, also wer gewinnt, hat recht. Ne? Das ist Phrasenschwein, aber das stimmt ja letztendlich. hat ja letztendlich funktioniert. Ja, ja, Ioa am Ende, ne? Da war ein bisschen was und er ist ja dann auch raus. Oshino kam noch für ihn. Und wir hatten es schon gesagt, also heute kam nicht Mustafa, sondern Daferna durfte mal wieder für Vermey spielen, hatte aber, wie so häufig, auch heute keine Torchance. Ich glaube, da muss man langsam kein Prophet mehr sein, wenn das Kapitel Daferna relativ sang- und klanglos im Sommer vermutlich zu Ende geht.
Ja, ich sehe jetzt aktuell wenig Gründe, da irgendwie in längerfristige Vertragsverhandlungen einzusteigen.
Bei Marlon Mustafa bin ich noch nicht, also heißt jetzt nicht, dass ich komplett zufrieden bin mit seinen Performances, aber da würde ich noch ein bisschen abwarten.
Kommt vielleicht auch auf die Liga an.
Ja, und weil er so ein bisschen anderer Stürmertyp ist, der jetzt zum Beispiel so ein Umschaltstürmer, wir haben halt schon gemerkt, dass Jollis das vorne in der Spitze so nicht, das ist nicht sein Spiel. Ne? Mhm. Er ist wirklich links, da, der ist perfekt aufgehoben da, wo er bei uns spielt. Das ist halt ein Stürmertyp, den du halt gerade, wenn du auswärts mal mit einer eher defensiveren Umschalttaktik agierst, dann ist Vermey nicht so, der ist kein Umschaltspieler und ist natürlich auch kein Sprinter, das Schlachtschiff, ne?
Schlachtross.
Ja, aber wenn der Tanker erstmal Anker legt im Strafraum, dann steht er da halt auch. Ja. Das ist halt für solche Spiele wie heute, wo du halt vermutlich viel mehr im Strafraum des Gegners präsent sein wirst und auch sein möchtest, ist das wahrscheinlich die bessere Wahl. Aber Daferna ist ja letztendlich nur die torungefährlichere Alternative zu Vermey. Die
so
vielleicht ein bisschen stärker anläuft.
Der ist auch deutlich kleiner, oder?
Na, nicht deutlich, aber der ist so 1,89, meine ich.
Ach so, okay. Also,
so klein.
Ja, winzig klein.
fast so klein wie ich.
Aber da braucht es wirklich eine Steigerung. Es tut einem ja fast ein bisschen leid, ne? Weil der so karrieremäßig gerade schon so. Jetzt hat er diese 2 Nürnberg-Jahre, wo es auch nicht gelaufen ist. Ne? Dann will er den Fresh Start in der Vorbereitung im Winter. Trifft er auch durchaus mal in Testspielen und so. Und dann geht die Liga los und irgendwie klappt dann nicht mehr so unfassbar viel. Ne? Pokalspiel, da hat er einen Anteil am 2-1, verschießt dann aber auch den Elfer. Gefühlt hat ihm das dann nochmal in so einen Knick versetzt. Das und direkt darauf folgend in Paderborn die vergebenen Chancen. Wenn er da das nämlich mal einen gemacht hat. Ja, aber wenn er da mal einen gemacht hat, dann hätte das, und ist jetzt wieder dieses alles im Konjunktiv und so, dann hätte das vielleicht ganz anders laufen können für ihn. So
müssen wir leider negativeren Stimmen als den unseren hier in unserem Podcast, die man ja bei der Verpflichtung von Daferna gehört hat, zumindest sagen, ja, wir hatten sicherlich etwas mehr erhofft und aber gut. Am Ende kackt die Ente und ich weiß gar nicht, wo ich mit der Nummer wieder hin will.
Genau. Also, lass uns doch kurz. Ich wollte nur kurz sagen, also so große Torchancen gibt es halt in dem Sinne nicht mehr.
Es gibt einen Pfostenschuss noch.
Braunschweig hat noch einmal so einen Weitschuss aus Spitzenwinkel, den Kastenmeier zur Ecke klärt, aufs lange Eck. Bisschen vergleichbar mit der Situation aus der ersten Halbzeit. Aber das ist jetzt auch nicht die Schussposition, also auch wenn die den Ball aufs Tor bringen, wo ich sage, ja, das ist aber eine gute Idee, jetzt von der Strafraumecke aufs lange Eck zu schießen. Ne? Also entweder Tor des Monats oder er wird halt gehalten und er wurde halt gehalten. Und genau, dann gibt es nochmal einen Pfostenschuss.
Der war ungünstig.
Ja, aber Kastenmeier stand da, ne? Der gut, hätte ne? den schon gehabt. Und ansonsten nicht so, also Braunschweig hat sich, man merkt, dass die gerade nicht ihre schlechteste Phase haben, hat sich ordentlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gewehrt, aber eben dann nicht die ganz große Torgefahr gegen uns entwickeln können. Wir haben auch noch ein paar Chancen. Ich kann mich an einen Schuss von Appelkamp erinnern am Strafraum.
Niemniec macht auch noch einen.
Und Niemniec schießt halt einen Abpraller, glaube ich, vom Torhüter oder von einem Verteidiger aus spitzen Winkeln. Also der wird dann nämlich für Klaus noch eingewechselt später. Sobotka kommt dann für Jollis und Oshino für Ioa und Weiß am Ende für Siebert noch.
Ja,
irgendwie, also keine Ahnung, ob er da noch ein paar Auflaufprämien verteilen wollte. Also Sobotka halt auch schon eigentlich sehr, sehr spät, die Einwechslung. So, ne?
Genau, das mit Niemic fand ich prinzipiell ganz, ganz okay. Auch Daferna kann man dann auch bringen, so ist es nicht. Niemic hatte jetzt aber nicht so den Tag, wo man. Also er war jetzt nicht so der Impact, ne? Also die eine Szene hatte er, ansonsten hat er eher die Bälle verloren. Es war wieder eher eins der nicht so krassen Spiele von
dir. Nicht Champions League.
Nee, genau. Also gegen einen stärkeren Gegner, das ist auch immer so leicht gesagt, hätte es vielleicht heute auch anders laufen können. Aber die Erfahrung lehrt natürlich, man spielt halt auch immer so gut, so ein bisschen, wie man es muss. Das heißt, gegen einen stärkeren Gegner hätte die Fortuna vielleicht auch da nochmal stärker gespielt. Ja. So, ich würde es nicht Arbeitssieg nennen, kann man aber vielleicht, ist es am Ende irgendwie schon souverän, weil wir es halt in der zweiten Halbzeit so stark kontrolliert haben. Und das ist mittlerweile eine Stärke der Fortuna eben insgesamt, was ich eben schon sagen wollte, dass wir da einfach dann nicht mehr, also ich glaube, es gab Saisonphasen, da wäre es durchaus wilder noch geworden. Und inzwischen bringen wir die Ruhe rein. Auch heute, Siebert und Oberdorf machen einen prima Job da.
Fehlerlos.
Ioa ist gut auf seiner Seite, Zimmermann sowieso.
Ja. Zimmermann hat auch wieder einige Dinger da rausgeholt.
Ja, den haben sie auch in der ersten Halbzeit sehr viel Raum gegeben und das hat er auch durchaus genutzt. Also Zimmermann vielleicht nochmal lobend zu erwähnen, weil er auch gerade viele von den Hereingaben in der ersten Halbzeit, Fortuna heute viel mit Flanken agiert, ist ja auch klar, wenn du Vermey in der Mitte hast und weißt, es fehlen gleich zwei wichtige Innenverteidiger bei meinem Gegner. Sowohl Zimmermann als auch eben Ioa da mit einer Menge Hereingaben, die aber, wie wir ja schon gesagt hatten, nicht alle ihr Ziel dann immer gefunden haben. Ja, so erobert die Fortuna Platz 3 zurück. Und ist nach wie vor im Rennen. Wir sind etwas näher an St. Pauli herangerückt, haben uns aber im Gegenzug auch weiter abgesetzt von Mannschaften wie Fürth, Hertha, Hannover. Nürnberg, Hannover.
Ja.
Das heißt, im Moment kristallisiert sich ein Vierkampf um die drei Plätze heraus. Kiel leider gewonnen.
Ja.
Gefühlt wurde es
11. Minute gelb-rot. Ey Leute, wirklich.
Gefühlt ist ihnen der Sieg so ein bisschen geschenkt worden, ne, da in Nürnberg. Ja. Die hatten dann leichtes Spiel mit denen. Im Gegenzug St. Pauli, ich weiß jetzt, mal gucken, ob das was Stärkeres bedeutet. Ich gebe zu, ich habe gestern Abend das Spiel nur in Auszügen geguckt. Ich habe gestern viel Fußball geguckt und hatte dann abends nicht mehr Lust, auch noch das Zweitligaspiel komplett zu schauen, sondern habe PlayStation gespielt und immer mal auf den Zwischenstand gelinst und mir dann die Schlussphase dann nochmal gegeben. Wie man das dann so macht. Ne? Und naja, also St. Pauli ist trotzdem noch sehr, sehr weit weg und wir müssen halt mal auf den Patzer von Kiel.
Kiel ist 6 Punkte weg, ne?
Ein bisschen
am vorletzten Spieltag wär's.
Und St. Pauli ist jetzt 8 Punkte, meine ich.
Ja, na gut. Am vorletzten Spieltag hätte ich eigentlich gerne, dass Kiel schon gepatzt hat.
Ja, klar.
Damit wir dann.
Da wäre es schön.
Auf der Überholspur.
Genau,
denn
das beste Torverhältnis der Liga haben wir.
Ja.
Das heißt,
also Kiel ist auch überraschend gut.
Ja, ne? Die haben natürlich auch gerade 4-0 nochmal gewonnen. Aber das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, dass die Tore da relevant sein könnten. Als nächstes geht es für uns dafür aber nach Wien, nach Wiesbaden. Ich möchte sogar sagen, nach Wien-Wiesbaden.
Das ist korrekt.
Nächste Woche Samstag. Und ja, was gibt es zu dieser Mannschaft zu sagen, außer dass sie
uns... Zu dieser Mannschaft gespickt mit Superstars?
Ja, außer dass sie uns im Hinspiel eine sehr schmerzhafte 1-3-Niederlage nach dem Pokalsieg in Unterhaching zugefügt haben. Das... lief da gar nicht so gut. Ein Spiel, in dem allerdings auch, sagen wir mal, wie der Trainer Markus Kauczynski, den wir übrigens in Leverkusen gesehen haben,
richtig, ne?
Lief an uns vorbei im Leverkusener Stadion. Da wird er sich die Fortuna angeguckt haben.
Da würde ja viele interessante Dinge.
Ja, ob man in dem Spiel so viel über Fortuna lernen konnte, das erinnert hat man
also da hätte es wahrscheinlich bessere Spiele gegeben, um uns anzugucken.
Genau. Die hatten wir natürlich auch durchaus in der Hochphase, also in ihrer Form Hochphase und bei uns mit schlappen Knochen nach dem Pokalspiel. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Nicht nur, dass wir uns jetzt eine Woche auf das Spiel vorbereiten können. Wien-Wiesbaden hat doch eine eher holprige Saisonphase und ist jetzt auch durchaus kritisch, also gehört zur Abstiegskampfgruppe unten wieder, von der sie sich durchaus zwischendurch mal entfernt hatten. Aber die Niederlagen der letzten Wochen, da haben sie sehr wenig gewonnen. Insbesondere die letzten zwei Heimniederlagen, eine gegen Osnabrück, was natürlich enorm schmerzhaft
allerdings
war, aber
und jetzt gegen, jetzt haben wir auswärts in Rostock verloren.
In Rostock verloren, aber auch davor, lass mich kurz gucken, oder Andi, guck kurz nach, aber es gab auf jeden Fall noch eine zweite Heimniederlage, und zwar gegen, ein Unentschieden gegen Hannover.
Ja, die sind in der Heimtabelle, glaube ich, 14. Ne? Also keine große Heimmacht, möchte man sagen.
Nein, auch.
Wohingegen wir in der Auswärtstabelle wiederum etwas besser dastehen.
Ja, allerdings Kiel da immer noch, glaube ich, auf 1. jetzt auch mit dem 4:0-Sieg.
Ja, wir sind auf 2.
Personell hat sich jetzt seit dem letzten Spiel nicht so unfassbar viel getan. Was man sagen kann, ist, dass also klassisch das System bei ihnen, wenn man so möchte, mit 3 Dreierreihen und einer Sturmspitze, die meistens der gute Prichardzin, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, da ist er mir aufgefallen, weil er halt wirklich der Spieler mit Abstand ist, der die meiste Torgefahr hat, schon 10 Saisontore bei ihm. Auf den gilt es natürlich, da zu achten. Ansonsten Lee, der Koreaner, auf der linken Seite ein wuseliger Spieler, und sicherlich ein paar Leute werden ihn in Erinnerung haben aus dem Hinspiel. Vorgestern wurde er nur eingewechselt in Rostock. Goppel, der Niederländer, auf der rechten Seite, ein durchaus quirliger, unangenehmer Spieler.
Den Neymar für Arme habe ich ihn, glaube ich, damals genannt.
Er lag auch viel am Boden, das stimmt. Ansonsten eine größere Schwächung ist vielleicht die rote Karte für Jakobsson, die er in Rostock gesehen hat. In der Hinrunde sind sie natürlich vor allem durch ihre Kompaktheit sehr positiv aufgefallen. Ne? Auch jetzt noch einer besten Defensivreihen der Liga. Stritzel auch sowas wie ein bisschen der Torhüter der Hinrunde. Hat aber jetzt in der Rückrunde auch nicht mehr so dieses überragende Gehen bei sich am Laufen. Ansonsten jetzt nicht so die große Mannschaft der Namen. Ne? Sven Mockenhaupt kennt man vielleicht noch, den Kapitän. Auch sehr erfolgreicher E-Sportler. Kleines Fun-Fact.
Für der WoW, oder?
Naja, der Andi kennt sich aus, der Andi, wie man hier, wie er hört. WoW oder Mario Kart Online?
Keine Ahnung, was spielt man denn so?
Wahrscheinlich eSports FC.
Ja, weiß ich nicht. Kann ja auch, sagen wir mal, unterschiedliche Interessen haben im eSports.
Ich glaube, das spielt er als Spieler da schon ganz gut. Das heißt also, wir treffen auf eine Mannschaft, die insgesamt eher nicht über Ballbesitz und Offensivfußball kommt. Also ein Gegner, der auch im Heimspiel sich wahrscheinlich nicht zu schade sein wird.
Einzuigeln,
also ein bisschen wie bei Kaiserslautern, minus Stimmung.
Die Britta Arena hat ja einen unglaublichen Zuschauerschnitt von 9.172 diese Saison. Also
ja, die hatten nie viele Fans und so dass man auch mit Leichtigkeit sich Karten im Heimbereich bei dieser Partie holen kann. Ich habe gehört, der Auswärtsbereich ist auch immer noch nicht
ausverkauft. Da kam dann auch schon die Kaiserslauterner Bubble und hat sich versucht.
Kommt noch immer.
Versucht darüber lustig zu machen, wo ich mir denke, Leute, ihr habt eigene Probleme. Ihr steigt ab und verliert zweistellig das Pokalfinale. Kümmert euch um euren Scheiß.
Du kennst meine Haltung zu dem Thema.
Ja,
was
die Eiche
die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt?
Ja. Worauf ich mich tatsächlich freue, ist, dass ich das Spiel sehen kann. Das stand lange auf der Kippe aufgrund tatsächlich
einmaliger.
Es sind Kommunionswochen und ich hätte es bei aller Liebe und allem Verständnis, was meine Frau für dieses etwas aufwendige Hobby, was ich hier habe, aufbringt, das hätte ich nicht durchbekommen, am Kommunionstag unserer Tochter das Auswärtsspiel zu besuchen. Aber so ist es nun am Samstag und nicht am Sonntag, sodass also Thorsten und ich gesamte Wochenende
und
Tobi kommt auch mit, aber der wird nicht bei der Kommunion zugegen sein.
Das ist korrekt.
Miteinander verbringen können. Ich freue mich sehr drauf, endlich mal ein neuer Ground, den man wieder haken kann.
Nicht nur ein neuer, sondern in meinem Fall auch endlich wieder die Komplettierung der Liga. Also der letzte Ground der zweiten Liga, der mir diese Saison noch fehlt. Alle anderen Grounds lagen bereits vor. Ich habe diese Saison, glaube ich, in der zweiten Liga überhaupt keinen neuen gemacht bisher, sodass ich endlich wieder die vollständige zweite Liga dann auch in der Footballogy-App mein eigen nennen darf.
Ja, so ist das. Über Statistiken der gesehenen Spiele gibt es nicht viel zu erzählen.
Ja, es
eins.
Gibt eins. Und eins, da wissen wir alle, und da wissen wir alle genau, wie das gelaufen ist. Vielleicht noch ein Spieler, Kierens Fröse, ehemaliger Fortuna-Spieler in den Reihen, spielt aber in letzter Zeit meines Wissens nach nicht mehr so viel. Ja, und ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein, oder?
Ja, ja. Schau doch mal auf die Uhr. Was sagt denn unsere Aufnahmezeit?
Ach du Scheiße.
Ja, aber und wir sind unter 2 Stunden. Das heißt, wir können jetzt
ja,
noch
aber dann müssen wir jetzt auch schnell mal hier Schluss machen. Damit genau. Wir unter 2 Stunden kompakt, wie unsere Fans sagen, ja. Damit wir diese
genau,
Folge eine kompakt
eine kurze
zum Ende
Folge geworden.
Das zählt vielleicht nicht, wenn man zu dritt ist.
Ja,
dann sind 3 Stunden quasi die Max. Also jede Person hat 1 Stunde
richtig.
Zeit.
Wir haben, und mit wir meine ich, das ist Pluralis Majestatis, also ich meine mich selber, da haben wir wohl zu viel Quatsch heute gelabert und zu viel Seitenthemen aufgemacht.
Ach ja, aber es war
sei es drum,
wie immer schön und unterhaltsam, zumindest für uns drei hier.
So, und wenn ihr die heutige Folge nur halb so unterhaltsam fandet wie wir, dann fanden wir sie doppelt so unterhaltsam wie ihr. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
Ja, ich möchte mich auch herzlich verabschieden.
Herzlich sogar?
Ja. Also, ach toll. Mein Gott, jetzt habe ich schon die Verabschiedung gemacht und habe mich gar nicht bei Aline für ihre Teilnahme bedankt. Das ja, möchte ich natürlich.
Gerne.
Also zurück alles. Und natürlich möchte ich dich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Aline für ihre Teilnahme bedanken.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und ja, dann schauen wir doch mal. Wenn euch diese Folge auch nur halb so viel, naja, ist egal. So. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Ja, und ich sag auch tschüss und ich freue mich und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Was wird.